Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen wunderschönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren, und natürlich Ole Waschkau.
Hallo.
Und zu Gast heute von motorsporttotal.com, formel1.de, live an der Strecke gewesen am Wochenende in Monza in Italien, jetzt schon wieder im, wahrscheinlich, zumindest was den Sonntag angeht, vergleichsweise nicht so schönem Wetter, Ruben Zimmermann. Hi Ruben.
Servus zusammen.
Ja, wir fangen allerdings an mit Rezensionen. Das ist jetzt immer so das Erste, was wir machen, wenn es neue Rezensionen gibt. Dann wollen wir die direkt mal ansprechen und besprechen. Ihr könnt natürlich auch Rezensionen verteilen, und zwar auf iTunes. Wenn ihr uns da abonniert, ist das erstmal eine tolle Sache. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Worte dalasst, was gut ist, was schlecht ist. Und am liebsten natürlich 5 Sterne. Aber wenn ihr sagt, so, ja, nee, nur 4 Sterne, wie zum Beispiel Moritz Seiler vor ein paar Wochen, dann ist das auch okay. Nehmen wir auch gerne an, wollen das aber auch besprechen und euch hier auch würdigen. Deswegen die erste Rezension kommt von Punkt.pef. Bin leider erst diese Saison durch Zufall auf euren Podcast gestoßen und muss sagen, top. Ihr macht das wirklich gut. Informativ, interessant und humorvoll. Eine ausgewogene Mischung. Gerne weiter so. Ole, da freuen wir uns, ne?
Ja klar, wir freuen uns ja immer über positive Rezensionen und vor allen Dingen, wenn man uns dann auch entdeckt und einem das dann auch leid tut, dass das erst jetzt passiert.
Und lieber Punkt.pf, empfiehl uns ruhig weiter. Ja, sag deinen Freunden, die Formel 1 gucken, es gibt diesen Podcast, es gibt Starting Grid, und sag denen, ihr müsst unbedingt mal reinhören, denn es lohnt sich jedes Mal hier reinzuhören. Ich habe auch schon, das kann ich jetzt schon mal vorab sagen, einige tolle Gäste im Petto jetzt in nächster Zeit. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Die werden jetzt nach und nach hier auch eintrudeln. Dann haben wir eine Rezension bekommen von Jedaim, / Daniel, unter der Überschrift gute Information, sympathischer Pakt, 5 Sterne, aber auch mit Kritik. Nach langem Suchen endlich gefunden, gute Information zur Formel 1, sympathisch und sachlich verpackt, höre es seit 2 Monaten und warte gespannt auf die nächste Folge. PS, @Kevin, was hast du für ein Mikro, ist ja schrecklich, atme nicht immer so ins Mikro rein. Gut. Das mache ich dann nicht mehr. Ja, ist gar kein Problem. Ich nutze übrigens das Rode NT USB aktuell noch, aber da ich jetzt neue Technik bekommen habe, wird es auch bald ein neues Mikrofon geben. Aber das mit dem Reinatmen, das ist gar kein Problem. Das kann ich reduzieren. Das ist meistens nur auch für die Jungs das Zeichen, dass ich gerne jetzt was sagen will. Aber dann werde ich das natürlich anders machen und deswegen wird das nicht mehr passieren. Vielen Dank, dass du das gesagt hast. Habe ich in letzter Zeit gar nicht so drauf geachtet. Und @Ruben, den Ruben höre ich oft nur abgehakt. Da kann Ruben aber nichts für. Da kann nur ich was für, denn das lag beim letzten Mal an meiner Internetleitung. Wir nehmen das ja auf über Skype und da hakt es halt wirklich manchmal. Und das nehme ich auf meine Kappe. Das ist gar kein Problem. Da kann Ruben gar nichts für. Aber Jungs, weiter so. Das habe ich die letzten Jahre vermisst. Gut ist auch, dass so gut wie alle Fahrer und Teams angesprochen werden. Ja, das liegt uns auch am Herzen. Und Ruben, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man gerade in so einem Format nicht nur über die Top-Teams spricht, weil das tun ja eh alle.
Das stimmt, das sehe ich auch so. Ich hoffe mal, dass das alles, was ich heute sage, halbwegs vernünftig auch hörbar ist.
Ja.
Tatsächlich übrigens, das war mir noch nicht aufgefallen, sofern ich hier nicht selber zu Gast bin in dem Podcast, höre ich ihn ja auch immer selber. Diese Sache mit dem Atmen ist mir jetzt tatsächlich neu. Also
ich glaube, das war letztes Mal extremer. Aber ich versuche das eigentlich, Christian Nimmervoll macht das immer gerne, aber da kann auch er nichts für, denn er macht das zum Beispiel über das iPhone-Headset. Und das ist ja sehr, wenn ihr selber ein iPhone-Headset oder so, ja, so Handy-Headsets benutzt, da hört man halt jedes Atmen. Das ist halt so. Aber wir sind dabei, das alles so zu machen. Aber ich finde es trotzdem gut, Ruben, ne, wenn die User das auch ansprechen.
Ja, absolut. Und klar, was die kleineren Teams angeht, gerade da stecken ja häufig auch die spannendsten Stories dahinter. Also klar, die großen Teams liefern natürlich auch Geschichten, aber ja, also jedes der 10 Teams im Paddock hat ja immer irgendeine Geschichte eigentlich. Es ist ja eigentlich nirgendwo wirklich immer ruhig. Und insofern haben wir ja auch hier durchaus die Zeit, das auch dann in aller Ruhe und gebührend anzusprechen.
Du warst in Monza, du hast das Wochenende dort verbracht. Es gab ja gerade am Freitag und Samstag auch einiges an Chaos, wenn man so will. Rahmenrennen wurden verschoben, abgesagt. Das Formel 1 Qualifying fand mit stundenlanger Verspätung statt. Das Rennen dann im strahlenden Sonnenschein. Erzähl mal ein bisschen, wie war es für dich in Monza an diesem Wochenende?
Ja, ich versuche mal das jetzt irgendwie so kurz wie möglich zu halten, weil da natürlich doch eine Menge Eindrücke auf einen einprasseln. Es ist ja tatsächlich so, dass ich jetzt zum ersten Mal selbst bei der Formel 1 quasi als akkreditierter Journalist vor Ort war. Ich war ja unter anderem schon in der DTM häufiger, die habe ich ja letztes Jahr bei uns betreut. In der WEC war ich auch schon mal im Paddock drin. Und es ist tatsächlich so, wie man es auch immer sagt, dieses Formel 1 Paddock ist halt schon nochmal so eine Nummer für sich. Also es ist im Prinzip so ein eigener kleiner Kosmos, wo du reinkommst. Du hast halt diese Tore, die sicherlich der ein oder andere schon mal gesehen hat, diese Gates, die es auf Bildern manchmal zu sehen gibt am Ein- und Ausgang. Und wenn du da durchgehst, wie gesagt, kommst du wirklich in so eine kleine eigene Welt rein. Das ist schon was ganz Besonderes. Ansonsten generell muss ich sagen, ich fand es dort sehr sympathisch. Also jetzt nicht nur an der Strecke, sondern auch meine ganze Reise nach Monza. Alle Italiener, die ich getroffen habe, super freundlich, super nettes Hotel. Aber es war natürlich auch sehr anstrengend, weil das sollte man nicht vergessen. Wir werden ja auch häufig gefragt, bei motorsporttotal.com kriegen wir ganz oft Anfragen, wie arbeitet man denn bei euch oder wie kann man bei euch anfangen? Weil es natürlich viele Leute auch draußen gibt, die auch gerne Formel 1 oder generell Motorsportjournalist werden würden. Und an die mal der Hinweis, es ist halt echt ein Knochenjob. Also gerade wenn du vor Ort an der Strecke bist, du fährst morgens hin, du musst früh aufstehen, um halt rechtzeitig da zu sein. Du bist bis abends an der Strecke, also es ist ja nicht so, dass wenn das Rennen dann um 15.30 Uhr vorbei ist, um jetzt mal den Sonntag als Beispiel zu nennen, dass wir dann nach Hause fahren, weil im Prinzip geht dann unsere Arbeit erst richtig los, weil dann laufen wir rum, sammeln Stimmen ein, führen Interviews und so weiter und so fort. Und das war natürlich am Samstag dann gleich auch mal so ein bisschen die Feuertaufe, weil sich natürlich alles nach hinten verschoben hat. Und dann entsteht natürlich auch Chaos, weil die ganzen Zeitpläne der Teams mit den Roundtables wird ja alles über den Haufen geschmissen. Die Sachen, die für, weiß ich nicht, 15.30 Uhr angesetzt waren, haben dann irgendwann halt 19.30 Uhr stattgefunden, weil halt diese ewig lange Pause dazwischen war im Qualifying. Das jetzt mal so in Kurzform sehr anstrengend, ja.
Ja, aber man kann sich das natürlich auch so als Außenstehender gar nicht so richtig vorstellen, ne? Also, welche Termine hast du jetzt zum Beispiel wahrgenommen am Wochenende? Also, was ist so, wir haben mal ein bisschen Zeit, wir können uns die Zeit ja auch einfach nehmen. Ich glaube, das ist auch für euch ganz interessant, auch mal diese Einblicke zu bekommen. Hast du diesen ganzen Plan schon fertig, bevor du nach Monza fährst, oder ergeben sich viele Sachen auch erst vor Ort?
Tatsächlich ergeben sich viele Sachen erst vor Ort. Was man halt logischerweise vorher schon macht, sind Interviewanfragen, weil die wollen die Teams halt immer im Vorlauf haben, damit sie das auch planen können. Also 1:1 Interviews jetzt, wenn ich zum Beispiel an Sauber schreibe, ich möchte gerne mit dem Pascal Wehrlein 10 Minuten am Donnerstag haben, dann sagen die, ja okay, das machen wir, richten wir dann und dann ein. Wobei man sich da auch nicht drauf verlassen sollte, dass der Termin dann letztendlich auch so funktioniert. Das habe ich jetzt auch gelernt an diesem Wochenende. Man kann davon ausgehen, dass sich meistens alles so ein bisschen nach hinten verschiebt, weil wirklich pünktlich ist es, glaube ich, schwierig, da alles einzuhalten, weil man darf nicht vergessen, gerade an den Renntagen die Fahrer halt noch Briefings haben und was da noch alles dazugehört. Dadurch kann es dann durchaus mal passieren, dass sich so ein Medientermin mal ein paar Minuten verschiebt. Das macht man, wie gesagt, vorher. Was man vor Ort macht, sind tatsächlich diese ganzen Roundtables, die von den Teams angesetzt werden, also diese offenen Presserunden sozusagen, an denen jeder Journalist teilnehmen kann. Die sind größtenteils aufeinander abgestimmt, so dass man auch alle wahrnehmen kann eigentlich. Also zum Beispiel, ich sag mal, Ferrari macht dann seine um 15.30 Uhr am Samstag, Mercedes macht seine um 16 Uhr und dann McLaren 16.30 Uhr, jetzt nur ein grobes Beispiel, dass man halt wirklich diese Termine auch mitnehmen kann. Teilweise sind Sachen auch gleichzeitig, das ist dann ein bisschen blöd, dann muss man halt schauen, wo man eher hingehen möchte. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass ich in erster Linie bei den großen Teams war, also Ferrari, Mercedes und bei den deutschen Fahrern, also Wehrlein und Hülkenberg, sprich Sauber und Renault. Wie gesagt, Samstag war halt ein Sonderfall, weil du diesen Zeitplan da natürlich nicht mehr einhalten kannst. Dieser Zeitplan ist natürlich minutiös darauf ausgerichtet, dass dieses Qualifying wirklich um 15 Uhr vorbei ist und nicht irgendwann um 19 Uhr oder ich weiß gar nicht, wie lange es letztendlich gedauert hat. Und dann muss man halt schauen. Also Ferrari hat seine Runde tatsächlich am Samstag zum Beispiel abgesagt, weil es einfach schon zu spät war. Und dann muss man halt schauen, da muss man ein bisschen rumlaufen im Paddock, muss zu den einzelnen Teams hingehen und fragen, hey, wie sieht's aus, wie verschiebt sich euer Zeitplan? Also es ist schon auch eine sehr, also man muss schon sehr, sehr strategisch, sage ich mal, rangehen. Man muss sich auf jeden Fall zu Beginn eines jeden Tages einen Plan machen, zu welchen Terminen möchte ich hingehen, welche Termine habe ich, weil ansonsten bei dieser Vielzahl an Terminen, die auch angeboten werden, verliert man sonst sehr, sehr schnell den Überblick.
Gibt es jemanden, mit dem du außerordentlich gerne sprichst im Fahrerlager?
Schwer zu sagen. Was ich tatsächlich sehr interessant fand, waren nicht die Presserunden mit den Fahrern selber, sondern tatsächlich, wenn es an die Teamoffiziellen ranging. Zum Beispiel Paddy Lowe bei Williams ist das. Oder Ottmar Szafnauer bei Force India. Die hatten schon sehr interessante Sachen zu erzählen. Bei den Fahrern ist es ja dann doch häufig so, dass man meistens eher die Standardantworten bekommt beziehungsweise die Fahrer ja auch diese Einblicke teilweise gar nicht haben, die diese Teamoffiziellen haben oder sich für diese Themen einfach nicht interessieren, wenn es halt um solche politischen Sachen geht, wie zum Beispiel der Budget Cap, also Budgetobergrenze war an diesem Wochenende ein großes Thema, oder wenn es an die Gridstrafen rangeht, wo wir ja sicherlich später auch noch drüber sprechen werden. Auch da haben natürlich oder sehen die Teamoffiziellen das aus einer ganz anderen Sicht als ein Fahrer. Tatsächlich diese Termine fand ich sehr interessant, ja.
Okay. Wir werden heute über Gridstrafen sprechen müssen. Wir werden heute natürlich auch über dieses Chaos am Samstag sprechen müssen, was das auch ja für die Fans an der Strecke bedeutet hat. Das waren ja, ich glaube, 185.000 am ganzen Wochenende da. Und alleine am Sonntag 80.000. Aber Samstag war natürlich für viele echt ein Geduldsspiel. Natürlich für uns auch am Fernseher. Für die Menschen an der Strecke natürlich noch viel mehr. Wir werden über die Knackpunkte sprechen, die wir da festgelegt hatten vor dem Rennen. Die sind nämlich alle in ihrer Art und Weise auf jeden Fall aufgegangen und das ist ganz schön. Und wir haben von euch Feedback bekommen über unsere Facebook-Seite, was die Silly Season angeht. Und darüber werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen sprechen müssen, denn es bleibt ja auch da auf dem Fahrermarkt noch spannend, denn zum Beispiel bei Mercedes ist ja noch der Vertrag von Bottas nicht verlängert worden und auch die ein oder andere Vertrag in den hinteren Teams, der steht auch noch zur Verlängerung an, also was da vielleicht passieren könnte. Und auch eure Ideen werden wir heute ansprechen. Bevor wir allerdings jetzt eine kurze Pause machen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir den Davis Cup bei uns im Programm haben auf meinsportradio.de. Also wenn ihr Tennisfans seid, das deutsche Davis Cup Team um Teamchef Michael Kohlmann tritt in den World Group Playoffs gegen Portugal an. Unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert von Chip and Charge sind vor Ort und kommentieren alle Spiele vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live. Sei live dabei und schreibe dann unseren Kommentatoren über den Hashtag MSRDC bei Twitter und das Ganze dann ab dem 15.09. bei uns live im Programm Deutschland gegen Portugal, der Davis Cup vom 15. bis zum 17. September 2017 auf meinsportradio.de. Also wenn ihr Tennisfans seid, dann hört da auf jeden Fall mal rein, würden wir uns sehr freuen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Formel 1 hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de, unser Motorsportpartner hier von meinsportradio.de. Die beiden Portale, die alle Motorsportformate hier bei uns präsentieren. Wir blicken zurück auf den großen Preis von Italien in Monza, die Traditionsrennstrecke der Autodromo Nazionale di Monza. Lewis Hamilton holt sich den Rekord von Michael Schumacher, er überbietet den Rekord in Sachen Pole Positions und kann erneut einen Sieg einfahren. Wichtige Punkte im WM-Kampf gegen Sebastian Vettel, der ein schwieriges Rennen hatte. Generell die Ferraris eher mit einem schwierigen Wochenende beim Heimspiel haben sich da mit Sicherheit mehr ausgerechnet. Valtteri Bottas, der auf Platz 2 eingefahren ist, Sebastian Vettel Dritter. Ja, wir hatten Knackpunkte vor dem Rennen ausgemacht, Ole. Und zwar der erste war der berühmte Monza-Flügel. Den hat Ruben, wenn ihr das mal nachhören wollt, in der letzten Ausgabe auch beschrieben, wie der funktioniert. Und man muss sagen, wenn wir jetzt mal diese ganzen Teams außen vor lassen, also Mercedes und Ferrari, dann hat den besten Flügel und die beste Leistung auch, was dieses Aerodynamische angeht, und gepaart mit einer verbesserten Motorleistung eigentlich Daniel Ricciardo gehabt, ne?
Ja, von Max Verstappen kann man das ja jetzt, kann man das nicht beurteilen, sage ich mal, aufgrund des Rennens.
Nein.
Aber Daniel Ricciardo wieder mit einem fantastischen Rennen, wie man es eigentlich so mittlerweile von ihm gewohnt ist. Und der Red Bull ging ja hier einfach richtig gut. Das hat man auch in der Quali gesehen, auch wenn es da geregnet hat. Aber das ist eigentlich noch viel bedeutender, gerade weil man so wenig Downforce gefahren ist. Und scheinbar ist der Red Bull dafür gemacht, mit wenig Flügel noch genug Abtrieb zu haben und auch gut hinterherfahren zu können. Denn Daniel Ricciardo hat sich ja durchs Feld geflügt, möchte ich sagen, alleine dieses Überholmanöver gegen Kimi Räikkönen. Und ich denke auch, dass Max Verstappen eine ähnliche Leistung gezeigt hätte, hätte er nicht wieder diesen Reifenschaden gehabt, ganz am Anfang, weil er ist ja dann noch in die Punkte gefahren. Und Red Bull, würde ich sagen, ja, fast der Gewinner dieses Wochenendes, neben Mercedes eigentlich.
Ja, ich habe vor dem Rennen, Ruben, gesagt, der Red Bull fährt auf keinen Fall so weit vor. In unserer kleinen WhatsApp-Gruppe hier, auch mit Marcel Becker, habe ich das vollkommen ausgeschlossen, dass ein Red Bull, Marcel hat gesagt, Verstappen fährt noch auf 6. Ich habe gesagt, ach, Schwachsinn, schaffen die ganz sicher nicht. Ich wurde eines Besseren belehrt und fand ich von der Leistung von Red Bull auf jeden Fall super beeindruckt.
Ja, kann ich dem nur zustimmen, wie man auch sehen wird, glaube ich, wenn man einen Blick auf unser Tippspiel wirft. Da hatte ich auch keinen Red Bull unter den ersten 8 getippt, weil ich halt auch dachte, normalerweise sollten die es nicht schaffen, weil da ja halt gerade auch sehr viele Mercedes vorne standen mit den Force Indias und den Williams auch, wo man ja eigentlich denken würde, gut, Mercedes-Motor in Monza sollte eigentlich ganz gut funktionieren, dass der Ricciardo dann so sich lässt, hat mich tatsächlich auch überrascht. Also im Qualifying, das lief ja so ein bisschen außer Konkurrenz aufgrund der Wettersituation mehr oder weniger. Selbst da war ich aber trotzdem schon überrascht, dass sie so weit vorne waren und dass er dann, also Ricciardo von 16 nochmal so nach vorne fährt. Ja, überraschend, aber auch positiv, weil das hat das Rennen natürlich ein bisschen spannender gemacht, weil so ehrlich müssen wir auch sein, an der Spitze war jetzt nicht ganz so viel los, davon abgesehen.
Ja, das stimmt. Lewis Hamilton war quasi der Einzige, der von seinem echten Startplatz losgefahren ist im Rennen, was sehr ironisch war, von der Pole Position. Und diesen Platz hat er nie mehr hergegeben. Das war ein sehr eindrucksvolles Rennen von Lewis Hamilton, der jetzt in der WM-Wertung natürlich Boden gut gemacht hat. Und zwar sogar so viel, dass er an Sebastian Vettel vorbeiziehen konnte. Aber auf Platz 2 dann Valtteri Bottas. Da haben wir dann diesen Knackpunkt Teamwork gehabt. Die beiden Mercedes fahren auf 1 und 2, Ole. Nachdem es in Spa, so sagt es Toto Wolff, ja nicht so gut funktioniert hat, war er umso glücklicher, dass es in Monza so funktioniert hat. Aber auch da muss man sagen, jetzt in diesem Zweikampf Mercedes gegen Ferrari hat dieses Rennen, glaube ich, Ferrari doch ein bisschen mehr gekostet, vielleicht auch sogar was dieses Selbstbewusstsein angeht.
Ja, ich glaube, da muss man mal abwarten, weil ich glaube, jetzt noch einige Strecken kommen, die dem Ferrari liegen müssen. Aber ja klar, in Monza will man natürlich gut sein, will man natürlich am besten gewinnen. Also gerade in diesem Jahr waren die Chancen ja zumindest auf dem Papier besser denn je. Allerdings ist es ja auch so gewesen, dass das dann in echt nicht der Fall war. Also Freitag konnte man ja noch ganz gut mithalten, aber dann das Qualifying war natürlich wirklich nicht gut. Und dann im Rennen haben sie ja überhaupt gar keinen Stich gesehen gegen die Mercedes. Und das fand ich schon beeindruckend, muss man sagen. Du hast ja auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass du glaubst, dass Mercedes in einer eigenen Liga fahren wird. Das war dann auch so und wie schnell auch Valtteri Bottas dann auf dem zweiten Platz gelandet ist, das war schon bezeichnend und dann sind sie einfach gemütlich hintereinander hergefahren. Valtteri Bottas hat nach hinten abgesichert, hat nach vorne sicherlich nicht gedurft, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ob er das geschafft hätte, das weiß man nicht. Allerdings kommt jetzt natürlich Singapur und da denkt sich Mercedes, glaube ich, dass man da nicht so gut sein wird, dass das eher eine Ferrari-Strecke sein wird. Deswegen, ich glaube, da ist noch alles offen. Ich glaube, auch so wie Sebastian Vettel gesprochen hat, sind die sich da sehr sicher, dass sie da noch mithalten können dieses Jahr, dass es jetzt nicht so ist, dass Mercedes jetzt alle Rennen gewinnt. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Ich hoffe es auch, dass der Zweikampf weiter anhalten wird.
Ich glaube, dass Singapur eine Red Bull-Strecke sein wird, aber
das werden wir dann
natürlich in der nächsten Ausgabe besprechen. Ruben, was glaubst du, wie tief sitzt der Stachel, dass gerade die beiden Mercedes-Piloten nach dem Zieleinlauf ihrer Ehrenrunde komplett nebeneinander gefahren sind? Weil ich fand, das war doch ein starkes Zeichen auch irgendwie.
In welcher Hinsicht meinst du das?
Naja, auch wiederum, ne? Also was ich gerade meinte, dass bei Ferrari gerade bei diesem Heimspiel unglaublich viel Druck im Kessel war. Also man wollte unbedingt gewinnen und am Ende fahren die beiden Mercedes nebeneinander ihre Ehrenrunde. Die Fans haben es ja dementsprechend auch quittiert auf dem Podium, was Lewis Hamilton anging. Also wirkte schon fast provokant auf mich.
Ja, ob es jetzt provokant war, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man gewinnt, hat man jedes Recht, eine Ehrenrunde zu fahren, gerade wenn es ein dominanter Sieg ist. Wie tief der Stachel bei Ferrari sitzt, ist, glaube ich, unterschiedlich. Also Sebastian Vettel hat sich nach dem Rennen ja relativ locker gezeigt, auch anschließend in der Pressekonferenz, in der ich ja auch war. Also auch das, was nicht im Fernsehen zu sehen war. Er war wirklich sehr locker, hat da seine Witzchen gemacht, hat mit Lewis Hamilton ein bisschen rumgeblödelt. Also der war tatsächlich richtig gut drauf nach dem Rennen. Ich glaube, der hat das wirklich einfach genossen, da in Monza als Ferrari-Pilot auf dem Podium zu stehen. Wir haben ja immer diese Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, an jedem Montag, wo wir uns dieses Mal, beziehungsweise Christian Nimmervoll stellvertretend für die ganze Redaktion sich dann für Sebastian Vettel tatsächlich entschieden hat, was natürlich auch ein bisschen kontrovers ist, weil, wie gesagt, gerade habe ich noch gesagt, eigentlich machte er nicht den Eindruck, als wenn es ihm besonders schlecht gehen würde. Aber ich glaube, dass er tatsächlich jetzt so langsam, je mehr er Zeit hat, über dieses Rennen nachzudenken, dass er dann langsam doch irgendwann realisieren wird, dass das doch eigentlich ziemlich in die Hose gegangen ist. Also er hat das, wie gesagt, nicht so gesagt und vielleicht auch noch nicht so empfunden im ersten Moment, aber Sergio Marchionne, der Ferrari-Präsident, hat ja auch relativ deutliche Worte gefunden, hat gesagt, wir haben es einfach vermasselt. Und ich glaube schon, dass das, aber das muss also nicht unbedingt negativ sein. Es kann tatsächlich sein, eher, dass das für Ferrari jetzt nochmal ein Ansporn ist, es halt jetzt beim nächsten Rennen noch besser zu machen. Also ich glaube nicht, dass sie sich davon runterziehen lassen und um jetzt diese Sache mit der Ehrenrunde nochmal aufzugreifen. Ich denke, auch das könnte eher nochmal ein zusätzlicher Ansporn sein, zu sagen, okay, dafür zeigen wir es ihnen jetzt die nächsten Rennen richtig und dass sich da jetzt jeder noch mehr reinhängen wird.
Ich war vor allem im Qualifying von Ferrari enttäuscht, muss ich sagen, Ruben. Also am Ende starteten Räikkönen und Vettel ja von Platz 5 und 6 nach all den Strafen, die ausgesprochen worden sind. Werden wir im nächsten Abschnitt drüber sprechen. Trotzdem, erstmal hat Kimi Räikkönen Sebastian Vettel im Qualifying geschlagen, was erstmal auch für alle Kimi Räikkönen-Fans sicherlich ganz schön war. Trotzdem waren es am Ende nur die Plätze 5 und 6. Also das ist schon... Das war schon enttäuschend für Ferrari und da habe auch ich nicht mitgerechnet. Ich dachte zumindest im Regen, da könnte Sebastian Vettel auch ein ordentliches Wörtchen mitreden.
Das stimmt, im Regen waren sie überraschend schwach. Also ich glaube, dass man dann bei allem Respekt, aber dass man dann hinter einem Esteban Ocon und vor allem einem Lance Stroll landet, das kann natürlich nicht der Anspruch von Ferrari sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wo genau sie da daneben gegriffen haben. Aber irgendwas hat da einfach nicht gepasst und ja, im Qualifying, im Rennen, sie waren eigentlich nie auch nur ansatzweise schnell genug, um mit Mercedes mitzuhalten und tatsächlich war es ja sogar dann gegen Red Bull eng. Also wie gesagt, Ricciardo ist ja noch vorbeigekommen an Räikkönen und ich glaube, wenn die beiden Red Bull diese Strafen nicht gehabt hätten und tatsächlich von 2 und 3 gestartet wären, ich glaube, die hätten sich tatsächlich vor Vettel halten können. Also insofern ist das aus dieser Sicht sogar noch Schadensbegrenzung gewesen, weil man stellt sich mal vor, die wären tatsächlich, also die Red Bulls wären tatsächlich auch noch vor Ferrari gelandet und man hätte möglicherweise das Rennen nur auf den Plätzen 5 und 6 abgeschlossen und ganz ohne Podium. Also ich glaube, dann wäre da schon richtig Feuer drin. Also insofern hat man mit dem dritten Platz von Vettel die Stimmung vielleicht sogar noch so ein bisschen halbwegs gerettet. Es hätte alles durchaus schlimmer kommen können.
Da hast du auf jeden Fall recht. Max Verstappen, Ole, du hast ihn vorhin angesprochen, wieder unglücklich, ja, beim Starten Zusammenprall mit Felipe Massa gehabt, der ihm den Hinterreifen aufgeschlitzt hat mit dem Frontflügel. Felipe Massa wurde dafür nicht bestraft. Und wenn man sich das mal anguckt, wer für was in der Formel 1 so bestraft wird, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich dann doch überrascht, weil es Max Verstappens Rennen ja komplett kaputt gemacht hat.
Ja, aber es war natürlich nicht jetzt, als das Rennen schon 30 Runden alt war, sondern das war relativ zum Anfang, wo dann auch hart gekämpft wurde um die Position natürlich. Und ja, ich glaube, das war einfach hier Pech. Ja, das hätte genauso andersrum passieren können. Und ich glaube, ja, da sind andere Sachen wesentlich offensichtlicher, dass die bestraft werden müssten. Jetzt nicht unbedingt an diesem Wochenende, aber so ganz generell. Ja, aber das Thema Strafen ist natürlich sowieso so ein Ding für sich. Da gefühlt halt natürlich immer mit zweierlei Maß gemessen. Und es gibt natürlich für den Zuschauer auch kein irgendwie, ja, keine Checkliste, sage ich mal, wo man jetzt dran erkennen könnte, okay, das wird jetzt bestraft, das nicht. So wie im Fußball, halt Trikot ausziehen, weiß man, ist gelbe Karte so. Aber sowas gibt's ja nicht in der Formel 1, sondern da wird dann von Situation zu Situation entschieden. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir mittlerweile von den Zeiten weg sind, wo einfach jeder kleine Piss bestraft wurde, ja. Weil das tut und das hat der Formel 1 auch nicht gut getan. Deswegen, ja, für Max Verstappen war es blöd, aber ich denke, das war ein ganz normaler Rennunfall. Unfall war es ja noch nicht mal richtig. Aber ja. Das hätte auch woanders passieren können. Wenn ich mir angucke, was da was in der GP2, in der GP3 beziehungsweise Formel 2 dann natürlich passiert ist. Also da gibt's andere Sachen, die, glaube ich, bestraft werden müssten.
Gut, am Ende ist Verstappen ja noch auf Platz 10 gefahren. Wollen wir vielleicht noch individuell ein bisschen über den einen oder anderen Fahrer sprechen, Ruben? Ich glaube, wen man oder zwei Fahrer, die man auf jeden Fall hervorheben muss an diesem Wochenende, sind eben Lance Stroll und Esteban Ocon, die zwei Youngster, die ordentlich für Aufsehen gesorgt haben im Qualifying schon. Stroll hat sich auf 4 qualifiziert, Ocon auf 5. Durch die ganzen Strafen starteten sie von 2 und 3. Und man muss echt sagen, beide haben das im Rennen hervorragend gemacht auf ihre Weise, haben sich von den Duellen ferngehalten, haben ihre Plätze verteidigt. Am Ende konnte Ocon noch an Lance Stroll vorbeifahren, Platz 6 und Platz 7 für die beiden. Stroll hat sich noch gegen Felipe Massa durchgesetzt in der letzten Runde und ich glaube, das war für ihn auch nochmal fürs Ego ganz wichtig. Also die beiden muss man echt den Hut vorziehen an diesem Wochenende.
Ja, bin ich absolut bei dir. Bei Lance Stroll ist es sowieso so, dass ich sagen muss, habe ich, glaube ich, hier auch schon mal angesprochen, falls es nicht hier war, habe ich es auf jeden Fall intern in der Redaktion auch schon mal gesagt, dass ich der Meinung bin, dass er sich wirklich in den letzten Wochen und Monaten extrem gesteigert hat. Also es war ja so, dass er ja am Anfang der Saison noch so ein bisschen als Crash-Kid war, weil er, glaube ich, den Williams gleich in der ersten Testwoche in Barcelona damals, ich glaube, 2 oder 3 Mal sogar zerlegt hat, einmal davon relativ heftig. Er hat sich jetzt wirklich stabilisiert, also auch jetzt an diesem Wochenende wieder. Er hat keinen Fehler gemacht. Er hat ein super Qualifying gefahren. Bei diesen Bedingungen, bei denen er laut eigener Aussage ja noch nie überhaupt in diesem Auto gefahren ist. Also wie gesagt, was mich bei ihm am meisten beeindruckt momentan, ist wirklich diese Beständigkeit. Also er hat wirklich geschafft, diese Fehler, die er zu Saisonbeginn gemacht hat, abzustellen. Und ja, man sieht, wie wichtig das ist, weil mit dieser Konstanz kommen halt jetzt auch die Ergebnisse. Wenn ich da mal auf die WM-Tabelle schaue, hat er in den ersten 6 Rennen gar nicht gepunktet. Und seitdem dann doch relativ häufig. Also jetzt, er hatte wieder so einen kleinen Durchhänger vor Monza, aber wie gesagt, also die Ergebnisse kommen jetzt langsam und er liegt in der WM auch nur 7 Punkte hinter Massa. Also, und ich meine, der ist doppelt so alt wie er. Also von daher, weil wir sagen ja auch immer, man muss den Jungen so ein bisschen Zeit geben. Von daher, Stroll definitiv weiterhin Aufwärtstrend, gefällt mir sehr gut. Und Ocon ist, glaube ich, sowieso mehr oder weniger bei jedem Zweifel erhaben. Also der fährt eine bockstarke Saison. Insgesamt, auch wenn es natürlich jetzt diesen Zwischenfall in Spa gab mit Sergio Perez. Aber davon abgesehen, an dem er ja noch nicht mal zu 100% wirklich selber schuld war, das darf man nicht vergessen. Aber insgesamt Ocon, ja, also muss ich sagen, das überrascht mich nicht so sehr. Den hatte ich durchaus sowieso für die ein oder andere Überraschung auf dem Zettel.
In 12 von 13 Rennen ist Ocon in die Punkte gefahren. Und das in seiner quasi Rookie-Saison. Also ich glaube, da muss man echt Respekt vorhaben. Und wer weiß, vielleicht kann er ja in der WM-Wertung erst 3 Punkte hinter seinem Teamkollegen Sergio Perez da auch noch vorfahren. Das wäre natürlich für ihn, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, gerade in diesem teaminternen Zweikampf, der ja in der Pressekonferenz emotional auf jeden Fall ein bisschen runtergefahren worden ist. Aber ich glaube, der wird auch weitergehen. Unsere Sendung wird auch weitergehen nach einer kurzen Pause. Dann sprechen wir über Grid Penalties, über Wetter, über Regen und das Verhalten der Formel 1, was das Fahren im Regen angeht in der modernen Formel 1. Und wir müssen ein bisschen über die Silly Season sprechen, denn einige Cockpits sind noch zu vergeben. Ihr habt da eure Theorien und die wollen wir für euch besprechen. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschka und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de, der große Preis von Italien in der Nachbesprechung. Bevor wir gleich zu Grid Penalties und Regenchaos kommen, vielleicht noch eine Sache, Ruben. Wir hatten ja vor dem Rennen wieder über mögliche Überraschungen gesprochen. Haas haben wir da wieder genannt. Wir dachten vielleicht, dass Toro Rosso ein bisschen besser dabei ist. Bei Renault wussten wir es nicht genau. Aber man kann festhalten, es ist und bleibt bei solchen Rennen, gerade wenn es dann sonnig ist und wenn die Bedingungen für alle perfekt sind eigentlich, ja, eine Zweiklassengesellschaft. Ne? Wir haben Mercedes, Ferrari, Red Bull, Williams und Force India. Und dahinter dann den Rest, der sich irgendwie einreihen muss.
Ja, also es ist ja im Prinzip eher sogar eine Dreiklassengesellschaft. Also
beziehungsweise ich habe jetzt über Sauber und McLaren noch nicht gesprochen.
Richtig, ja. Nee, also das Mittelfeld ist halt relativ eng zusammen, aber ja, es ist halt, wie gesagt, das Mittelfeld. Also und da vorne wird auch kein Weg dran vorbeigehen. Also an Mercedes und Ferrari, Red Bull ist so ein bisschen dran, aber unter normalen Umständen ja, heißt der Sieger am Ende entweder Mercedes oder Ferrari. Und das wird, denke ich, jetzt auch in den restlichen Rennen der Saison so bleiben. Möglicherweise mit kleiner Einschränkung, wie du vorhin schon mal angedeutet hast, in Singapur eventuell noch eine Chance für Red Bull. Aber da warten wir mal ab.
Vielleicht noch, Ole, individuell gutes Rennen für Magnussen, für Kwiat, die jeweils ihre Teamkollegen geschlagen haben.
Ja, also das schon. Sind ja lange um die Punkte mitgefahren, aber konnten das dann nicht zu Ende bringen. Übrigens, Daniki hat weniger Punkte als Pascal Wehrlein in der WM. Das sagt, glaube ich, schon einiges aus. Aber ich glaube, für ihn war es auch wichtig, jetzt mal hier ein gutes Rennen abzuliefern, auch wenn er nicht in die Punkte gefahren ist und vor Carlos Sainz zu landen. Mit dem Toro Rosso in Monza in die Punkte zu fahren, ist, glaube ich, auch relativ schwierig. Also das ist genauso schwierig, also wahrscheinlich noch schwieriger als mit einem McLaren. Dazu kommen wir ja aber gleich noch, was mit McLaren ist. Ja. Und ja, Kevin Magnussen, da war es letztendlich schade, aber da war Max Verstappen einfach zu stark, das muss man auch sagen.
Lass uns darüber Neues von McLaren Honda sprechen. Obwohl, so viel Neues gibt's ja nicht, Ruben, denn es sind wieder beide ausgefallen. Ja, bei Stoffel van Dorn ist die MGUK-Einheit kaputt gegangen. Und bei Fernando Alonso, ein, zwei Runden vor Schluss, musste er auch das Auto abstellen, Getriebeschaden. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Trotzdem bleibt mal wieder festzuhalten, im Qualifying ist man eigentlich ganz gut unterwegs gewesen, im Rennen konnte man das nicht über die ganze Distanz halten. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, das geht uns tatsächlich auch ähnlich, weil in der Redaktion hatten wir uns dann auch schon darüber unterhalten, dass es eigentlich so nach jedem Rennen immer das gleiche Thema ist. Du kannst bei McLaren eigentlich immer das gleiche schreiben. Man muss fairerweise sagen, sie waren jetzt ja gar nicht so schlecht. Also sie konnten ja immerhin mit ein paar anderen Autos kämpfen. Es war nicht so, dass die jetzt völlig alleine da hinten rumgefahren wären. Ansonsten war natürlich das große Thema an diesem Wochenende bei McLaren eher wieder mal abseits der Strecke. Als es dann darum ging, dass ich glaube, die Deadline sollte, ich glaube, Sonntag 18 Uhr sein oder irgendwie sowas um den Dreh. Bis dahin sollte sich halt entschieden haben, so hieß es, ob sie jetzt im nächsten Jahr zu Renault wechseln. Das war ganz spannend. Dann hatte man im Paddock unter anderem gesehen, wie da einige Renault-Vertreter auch mal McLaren in der Hospitality besucht haben. Ja, man weiß natürlich nicht genau, was dahinter steckt. Ist natürlich dann immer Stoff für ein paar Gerüchte, wenn plötzlich dann Cyril Abiteboul und Alain Prost bei McLaren ein- und ausgehen sozusagen. Letztendlich sind wir genauso schlau wie vorher. Es gab keine offizielle Ankündigung. Es gibt immer noch viel drumherum Gerede, wenn es um irgendwelche offiziellen Sachen geht. Da ist es dann immer, ja, wir müssen schauen, wie es weitergeht und ob und überhaupt. Ja, aber auch das ist ja im Prinzip jetzt seit Monaten immer das gleiche Thema.
Aber fest steht, Red Bull hat kein Veto gegen Toro Rosso Honda eingelegt. Also zumindest die Tür ist offen.
Die Tür wäre auf jeden Fall offen. Also das muss man ja fairerweise sagen, es ergibt ja aus Red Bull-Sicht auch durchaus Sinn. Weil man ist ja bei Red Bull mit Renault auch nicht so ganz glücklich, aber es wäre natürlich auch, sage ich mal, riskant, wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, wir lassen Renault fallen und gehen zu Honda, weil niemand weiß, wie stark Honda 2018 sein wird. Insofern ist das aus Red Bull-Sicht halt schon durchaus nicht so eine schlechte Idee. Also man könnte halt diese Motoren erstmal parken, sozusagen bei Toro Rosso. Und wenn man dann merkt, okay, Honda macht diese Fortschritte, der Motor ist jetzt konkurrenzfähig, dann besteht ja sozusagen diese Verbindung zu den Japanern sowieso schon. Dann könnte man natürlich ganz leicht sagen, okay, hör zu, wir hätten jetzt gerne auch die Honda-Motoren für das A-Team, also für Red Bull Racing. Insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, warum man dieser Idee bei Red Bull nicht ganz so abgeneigt wäre. Aber wie gesagt, da sind wir eigentlich so schlau wie vor dem Wochenende und auch wie vor Monaten.
Wir werden es aber weiter im Auge behalten, natürlich auch hier bei Starting Grid und Formel1.de ist dann natürlich auch mit dem Live-Ticker jeden Tag eure erste Adresse, denn dort bekommt ihr immer ganz schnell alle Informationen rund um die Königsklasse des Motorsports. Und wir müssen jetzt tatsächlich über den Samstag sprechen. Ich würde sagen, wir fangen damit einfach mal an. Regen in Monza und das bedeutete Stillstand bei den Formel-1-Autos, Ole. Wir haben uns herrlich darüber aufgeregt, über WhatsApp, und jetzt haben wir hier mal die Möglichkeit, unserem Ärger auch mal Luft zu machen. Fang du doch einfach mal an. Wie hast du denn diesen Samstag zu Hause empfunden?
Ja, ich war noch unterwegs, habe mich extra beeilt, nach Hause zu kommen, und dann ja, war ich so Viertel nach zwei oder was zu Hause irgendwie, habe mich Fernseher angemacht und dann sehe ich irgendwie, es wird nicht gefahren, hängt mir mal rum. Ja, er ist zwar nass, aber ja, gut. Und dann, ja, dann habe ich ein bisschen was gegessen, habe das Fernseher angelassen und dann wird nach einer halben Stunde immer noch nicht gefahren. Und nach einer Dreiviertelstunde auch nicht. Und dann dachte ich mir, was ist das jetzt hier eigentlich schon wieder für eine Clowns-Veranstaltung? Ja, und dann habe ich den Grund natürlich auch gesehen mit Romain Grosjean, der auf der Geraden abgeflogen ist.
Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich kurz einhaken darf, Romain Grosjean ist auch ein Clown.
Ja, das könnte man natürlich sagen, dass Romain Grosjean ein Clown ist. Das, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass man über eine weiße Linie fährt, vom Gas geht und dann wieder voll aufs Gas tritt, sich dann wundert, dass man abfliegt, also da gehört schon viel zu, und sich dann danach hinstellt und sagt, man hätte gar nicht fahren dürfen. Ich glaube, Marc Surer hat im Kommentar ganz gut gesagt, früher war das so, dass die Fahrer selbst das Limit kennen mussten und halt selbst dafür verantwortlich waren. Heute ist halt der Veranstalter dafür verantwortlich, wenn jemand im Regen abfliegt, beziehungsweise wenn es regnet überhaupt. Und ja, was halt störend ist, ist, dass es irgendwie nicht nachvollziehbar ist. Dann sollen sie halt wirklich sagen, wir fahren bei Regen nicht mehr. Ja? Wir lassen das, so machen das wie bei Ovalrennen, bei Regen wird einfach nicht mehr gefahren. So, dann weiß der Zuschauer Bescheid. Stattdessen wird dann immer um eine Viertelstunde verschoben, damit die Leute schön dranbleiben. Aber jeder weiß natürlich, dass so eine Strecke von fast 6 Kilometern nicht in 15 Minuten abtrocknet, wenn es regnet. Das ist absoluter Schwachsinn. Und die Formel 1 macht sich halt mit sowas wirklich lächerlich, weil es halt für den Zuschauer nicht irgendwie transparent ist, warum das jetzt passiert. Weil der denkt sich, ja, ich kann ja im Regen auch fahren. Und früher sind sie ja auch gefahren im Regen, als es noch mehr geregnet hat. Und ich bin mir sicher, dass es hier gegangen wäre. Aber stattdessen macht man das nicht. Und man sagt es dann aber auch nicht ab, sondern man verschiebt das dann um zig Stunden und dann macht man das noch. Und dann macht man danach um 7 noch den Porsche Supercup, was auch dann wieder total grotesk ist. Und das ist irgendwie alles sehr merkwürdig. Und da muss man vielleicht mal klare Regeln schaffen, wie das in Zukunft gehandhabt wird. Weil über allem schwebt natürlich diese Jules Bianchi-Geschichte, wo man einfach weiß, dass es einfach der Fall ist, dass ja der Vater von Jules Bianchi die FIA gerne verklagen würde. Und dass es deswegen genau so ist, dass man im Regen nicht fährt, weil Jules Bianchi im Regen diesen Unfall hatte. Und das finde ich halt absolut lächerlich, wegen einem Mann dann so ein Theater zu machen. Das ist einfach, geht einfach gegen alles, was man sich vorstellen kann. Und für den Fan am Bildschirm, ja, wenn es jetzt wirklich geschüttet und gestürmt hätte, sodass da wirklich knietiefe Bäche, ja, auf der Strecke sein würden, dann, ja, dann könnte man das verstehen. Aber gerade hier, also das ist, also da fehlen mir auch einfach die Worte, und ich glaube, du siehst das ähnlich, Kevin.
Ja, da wo man sagen kann, was ich glaube in China der Fall war, dass ein Helikopter nicht starten kann. Wenn irgendwas passiert, dass man den Fahrer, der verunglückt oder sowas, oder egal was passiert, dass man nicht zum Krankenhaus fliegen kann oder sowas. Dann würde ich auch sagen, dann sagt es ab. Aber in diesem Fall, und da muss man einfach auch, und das muss man jetzt, das klingt jetzt sehr kontrovers, wenn ich das genau so sage, ich hoffe, ihr versteht das, im Regen nicht zu fahren macht Jules Bianchi nicht lebendiger. Das ist einfach ein Punkt, der feststeht. Und wenn man wirklich hart auf hart geht, auch Jules Bianchi hat dasselbe Problem gehabt wie eben Romain Grosjean. Er kannte sein Limit nicht. Er ist auf dieser nassen Strecke in Suzuka abgeflogen und natürlich blöderweise in den Bagger gefahren. So, das klingt einfach, wenn man das so sagt, sehr kontrovers und sehr fies und sehr böse. Aber es ist nun mal so. Und wenn man sieht, unter welchen Bedingungen Schumacher, Senna, Mansell, Prost gefahren sind und davor ja auch schon, da kann man sagen, dass es eigentlich gegangen wäre und ein Grosjean zum Beispiel nicht hätte abfliegen müssen. So, das ist jetzt unsere Ansicht von zu Hause. Ruben, du hast es an der Strecke mitbekommen, du warst hautnah dabei, du hast auch den Groll der Fans mitbekommen. Du im Medienzentrum, ihr werdet ja sicherlich auch trotzdem offene Fenster gehabt haben oder sowas, du wirst es ja gehört haben, wie die Leute reagiert haben an der Strecke. Wie hast du das wahrgenommen?
Also zunächst mal muss man dazu sagen, dass es jetzt in Monza tatsächlich ein Sonderfall war, weil es, ich weiß nicht, inwiefern das bekannt ist, aber in Monza wurde die Startzielgerade neu asphaltiert. Das heißt, da war ein anderer Asphalt als auf der restlichen Strecke. Und dieser neue Asphalt, da ist das Wasser halt einfach nicht abgeflossen. Das war das Hauptproblem eigentlich. Mhm. Danach, also nach dem Qualifying, habe ich auch mit verschiedenen Fahrern gesprochen und habe dann auch gefragt, hört mal, hätte das wirklich sein müssen, dass man so lange Pause macht oder wo war denn das Problem? Und die haben eigentlich alle gesagt, das Problem war wirklich rein diese Start-Ziel-Gerade, wo ja auch Grosjean abgeflogen ist. Auf der anderen Strecke war es mehr oder weniger nicht trocken, aber ja, normale Bedingungen für, weiß ich nicht, Intermediates wahrscheinlich. Das Problem war wirklich hauptsächlich diese Start-Ziel-Gerade. Also das erstmal dazu, um das so ein bisschen einzuordnen. Der Regen selber war wirklich teilweise nicht stark. Also das hat mich im ersten Moment auch überrascht. Bevor das Qualifying der Formel 1 war, sollte ja eigentlich das Qualifying der GP3, also der GP3 stattfinden. Das wurde komplett abgesagt schon. Da habe ich mich auch schon ein bisschen gewundert, weil ich war kurz davor auch noch draußen, habe dann gedacht, okay, es regnet so ein bisschen, aber deswegen jetzt gleich abzusagen, nun gut. Bei der Formel 1 war es dann zwischendurch immer mal ein bisschen mehr Regen, dann wieder ein bisschen weniger, aber es war nie wirklich schlimmer Regen. Also das war ein normaler Regen, wie man ihn halt auch von zu Hause kennt, wenn es halt mal ein bisschen schüttet. In der Hinsicht schon, ja, stimme ich euch schon zu, dass dann ein bisschen komisch wirkt auf die Zuschauer, wenn man sagt, okay, bei dem Regen kann man jetzt nicht fahren, weil, wie gesagt, das ist ein Regen, da fährt halt auch jeder zu Hause mit seinem PKW noch ganz normal. Gut, der fährt nicht bei 300 Sachen durch die Gegend, aber so generell. Was die Sicherheit angeht, ja, es hat natürlich was mit Bianchi zu tun. Ich denke, das darf man bei der ganzen Sache nicht unterschätzen. Gut, dieses Argument, man muss selber sein Limit kennen, ist natürlich auch was dran. Ja, also wenn Grosjean irgendwie eine halbe Minute vorher noch funkt, ist es undrivable. Und da meint er halt trotzdem mit Vollgas über die Start-Ziel-Geraden fahren zu müssen. Ist halt schon so ein bisschen dann auch seine Verantwortung, ja. Aber dieser Abflug war halt dann der Auslöser, dass man dann halt gesagt hat, okay, dann warten wir jetzt halt. Und ich war tatsächlich überrascht, dass es dann überhaupt noch ein Qualifying am Samstag gab. Wenn man den Regen vor Ort sieht, dann kann man das ja so ein bisschen einschätzen. Und weil der Regen nie wirklich weniger wurde, habe ich von Anfang an gedacht, okay, wenn sie das jetzt abbrechen, dann wird es mindestens eine Unterbrechung von einer Stunde geben, weil, ja, wie gesagt, es regnete ungefähr in dem gleichen Maß weiter und so schnell trocknet die Strecke halt auch nicht ab. Und ja, dann eben diese Salami-Taktik mit alle 15 Minuten gibt es neue Infos und so. Ja, man hat schon tatsächlich gemerkt, dass die Fans da auch eigentlich keinen Bock drauf hatten. Also man musste schon gar nicht auf den Monitor schauen, weil jedes Mal hörte man dann entweder ein Raunen innerhalb vom Medienzentrum oder halt ein Buch von draußen. Und dann wusste man, okay, jetzt haben sie es wieder um 15 Minuten verschoben. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wie lange sie das durchgezogen haben. Also ich glaube, die Unterbrechung war irgendwie so 2-3 Stunden. Und
2,5, glaube ich.
Ja, also man wollte das Qualifying halt unbedingt am Samstag noch durchziehen, weil am Sonntag halt auch der Terminplan relativ voll war. Die Alternative wäre halt eventuell gewesen, das Qualifying dann am Sonntag Vormittag nachzuholen. Aber da war der Terminplan halt relativ voll mit GP3, GP2 und was da noch.
Ja, jetzt ist Ruben einfach mal kurz weg. Ole, bist du noch da?
Ja, okay. Ja, ich habe mich gerade, ich dachte, ihr beide seid weg. Nee, ich bin noch da.
Ja,
gut. Aber ich kann natürlich Ruhm zustimmen, bei der GP3 ist man natürlich sogar nur ein Rennen gefahren an diesem Wochenende, weil der Zeitplan nicht anders war. Der Zeitplan ist ja auch immer der gleiche bei den europäischen Rennen. Aber ich finde es halt, wie gesagt, lächerlich. Dann soll man halt es ausfallen lassen und nach der WM-Wertung starten oder was weiß ich was. Oder sich was anderes einfallen lassen für solche Fälle. Aber das halt immer zu verschieben, ist halt absoluter Käse. Stell dir mal vor, du hast nur ein Ticket für Samstag gekauft. Gut, wer ist so besteuert und macht das? Aber stell dir das mal vor, du hast es gemacht und dann sitzt du da rum und dann wird das immer verschoben und du, ohne ersichtlichen Grund, ja. Dann sollen sie halt, keine Ahnung, eine Schikane auf der Stadt im Zielgeraden einbauen. oder was weiß ich was, irgendwas sich einfallen lassen.
Kreisverkehr.
Ja, oder einfach nicht so schnell fahren, also das, ne.
Das könnte man ja auch machen, ne? Das müssen wir ja auch.
Nicht so schnell fahren, ne? Ja. Aber ja, ich bin mir auch sicher, dass da nichts anderes passiert wäre, außer dieser Grosjean-Unfall.
Nee, glaube
ich nicht. Aber Grosjean ist halt, ja, wenn er da halt so viel will, dann darf er sich nicht wundern. Und das ist, gehört ja auch dazu, dann im Regen mal abzufliegen. Ja, es kann ja nicht immer jeder munter hintereinander herfahren und dass nichts passiert. Also das ist, aber das ist halt die moderne Formel 1, wo man, Kevin Magnussen in der Urush abfliegt und er sagt, ja, eigentlich fand ich das ganz geil, so nach dem Motto. Ich glaube, die Fahrer, selbst als es diesen Gilles Bianchi-Unfall gab, da wurde jeder irgendwie mal dran erinnert, aber ich glaube, die Fahrer sind sich da einfach zu sicher, weil du halt, wenn du abfliegst, weißt du, da passiert überhaupt nichts. Sondern ist das Auto nächsten Tag ja startklar. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und deswegen geht man natürlich im Regen auch voll ans Limit dann irgendwie und weiß gar nicht, dass das irgendwie auch vielleicht gefährlich sein könnte. Und dazu kommen natürlich dann auch diese Regenreifen, die vielleicht auch nicht so die allerbesten sind. Aber wie gesagt, dann soll man da klar Regeln schaffen und sagen, bei Regen fahren wir nicht mehr. Da würden viele Fans natürlich enttäuscht sein, aber das wäre eine vernünftige Sache. Ja, also gut, in der Formel 2 ist man dann ja auch im Regen gefahren, da wurde das erste Mal diese Regel angewendet, dass es erst einen Safety-Car-Start in Anführungsstrichen gibt, also Safety-Car-Einführungsrunden und dann einen stehenden Start. Das hat da erstaunlicherweise gut funktioniert, aber war die Strecke auch schon wieder fast wieder trocken. Also naja, Schwamm drüber.
Ich glaube, was festzuhalten ist, dass dieser Unfall von Gilles Bianchi nach wie vor ein Freak-Unfall ist, war und bleibt. Also wenn man sich.
Ja, aber das will natürlich keiner verstehen.
Nee, das will keiner verstehen und das darf man eigentlich auch nicht verstehen, glaube ich. Ich glaube, das ist auch sowas wie, es wird da nichts gesagt, denn don't ask, don't tell und so. Aber es steht erstens kein Bagger auf der Strecke im Normalfall. Ja. Oder im Kiesbett. Es gibt kaum Kiesbetten, das kommt ja auch noch dazu. Also im Zweifel rutschen die Fahrer eine lange Asphaltstrecke entlang und prallen dann mit relativ wenig Geschwindigkeit gegen eine Mauer. Aber ja, so wie das gehandhabt wird, ich glaube, da muss die Formel 1 echt neue, bessere Regeln schaffen oder sich selber entscheiden, was wollen wir jetzt. Und ja, ich weiß halt nicht, Ruben, du bist jetzt wieder da, hallo. Da,
ich mein Skype irgendwie kurzzeitig verabschiedet.
Das macht nichts, das passiert. Vielleicht zum Abschluss, unter Regen gar nicht mehr fahren, ist das was Praktikables in deinen Augen?
Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, bis wo man mich noch gehört hatte. Also unter Regen gar nicht mehr fahren, fände ich persönlich extrem doof. Aber es wäre natürlich eine Maßnahme, um um so ein bisschen eine klare Linie reinzubringen. Weil für die Fans ist es halt schon sehr, sehr schwierig, glaube ich. Wie gesagt, wenn man da halt immer weiter hingehalten wird, und dieses Spielchen hatten wir jetzt nicht zum ersten Mal. Also ich erinnere mich da noch an letztes Jahr, als man so lange hinter dem Safety Car gefahren ist, bis es halt genug war für Intermediates. Also das wäre natürlich ein sehr radikaler Schritt und ich glaube, also gerade Regenrennen sind ja eigentlich häufig die spannendsten. Von daher würde ich aus einem sportlichen Standpunkt auf jeden Fall sagen, dumme Idee, aber es würde halt, ja, also es wäre halt ein klarer Schnitt. Also es würde die Sache halt ein bisschen vereinfachen, sagen wir mal so.
Ja, wie seht ihr das? Wir wollen das wissen. Wir wollen mit euch darüber diskutieren. Bald auch, hoffentlich endlich, in unserer Live-Ausgabe dann auch mit Call-In-Funktion, dass ihr hier mit dabei sein könnt. Aber Call-In-Funktion ist geil, ne? Muss man auch einfach mal sagen. Aber erstmal natürlich. Ja, den besorge ich mir bis dahin.
Okay.
Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Kommentiert das bitte bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Like die Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de und gerne auch in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de, bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR und wenn ihr uns folgen wollt bei Twitter, @ks_0811 ist meine Adresse. Ruben Zimmermann erreicht ihr unter @RubyWestside und Ole Waschkau unter @MikeWeiss. @meinsportradio ist die Adresse von meinsportradio.de und @MST_alle News, die vom motorsporttotal.com, @formel1.de, die von formel1.de. Also ihr könnt uns erreichen, ihr könnt mit uns diskutieren, in Kontakt treten und wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
Zwei Teams. Drei Tage. Eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit. Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September. Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. Und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de. Und wie das öfter mal so ist, wenn wir ins Reden kommen und das Ganze dauert ein bisschen länger, dann werden wir die Sendung einfach ein bisschen länger machen. Ja, in bester Wetten-das-Manier verschieben sich die weiteren Sendungen um eine halbe Stunde. 1,5 Stunden Starting Grid heute für euch hier auf meinsportradio.de. Denn es gibt ja noch eine Menge mehr zu besprechen und Starting Grid ist ja das englische Wort für Startaufstellung. Ja, wie praktisch, dass wir das jetzt einfach mal einbringen können, denn die Formel 1 macht sich ja nicht nur in Sachen Regenrennen manchmal in Anführungsstrichen lächerlich, sondern vor allem in Grid Penalties, also in diesen Bestrafungen für Wechsel von Motorenteilen. Dann gibt es 65 Plätze zurück für Stoffel van Dorne, er startet trotzdem von Platz 19 oder 18 in Spa. Jetzt an diesem Wochenende waren es 35 Plätze für Fernando Alonso. Er startet vom vorletzten Platz. Stoffel van Dorn 25 Plätze, startet ein Platz vor Alonso. Also jeder startet irgendwie da, gerade wo er will. Und keiner versteht eigentlich, warum derjenige da startet, wo er soll. Denn Romain Grosjean zum Beispiel, der startete vom letzten Platz, weil er die 107%-Regel nicht eingehalten hat. Hat aber auch noch irgendwie Getriebeteile gewechselt. Also Ruben, kann man da nicht auch mal irgendwie eine Regelung schaffen, wie man das mit den Grid-Penalties in den Griff bekommen kann? Weil da blickt doch keine Sau durch, wenn die Startaufstellung, die endgültige Startaufstellung, erst eine Stunde vor Rennstart feststeht.
Ja, tatsächlich war das ganz lustig. Ich hatte ja ganz zu Beginn der Sendung schon mal angesprochen, dass ich unter anderem diese Medienrunden mit den Teamverantwortlichen ganz interessant fand. Und bei Force India waren das Ottmar Safnauer, wie gesagt, der Betriebsdirektor und der Technikchef Andy Green. Mit denen haben wir auch über dieses Thema gesprochen am Sonntag nach dem Rennen. Und die wollten uns tatsächlich weismachen, dass der Fan dabei noch durchblicken würde. Ja, also wir haben sie genau mit diesem Argument konfrontiert, dass der Fan es nicht mehr versteht. Und ihr Argument war dann, nö, wieso, ist doch klar. Also ein Getriebewechsel gibt plus 5, Motor gibt plus 10 oder plus 5, je nachdem. Letztendlich haben sie dann eingesehen, dass es halt durchaus ein bisschen kompliziert wird, wenn sich diese Strafen halt häufen, so wie es jetzt der Fall war. Ich weiß gar nicht, wie viele Fahrer eine Strafe hatten. Ich glaube, es war ungefähr die Hälfte gefühlt. Gut, das ist nur so eine nette kleine Randanekdote. Wie man es anders lösen könnte, ist halt immer die Frage. Ne? Also prinzipiell finde ich diese Grid-Strafen jetzt auch nicht so eine schlechte Idee. Also irgendwie musst du die Teams halt dafür bestrafen. Ja, aber klar, also ich bin da eigentlich absolut bei den Fans auch, weil ich sage auch, wozu fährst du am Samstag das Qualifying, wenn die Leute am Sonntag in einer völlig anderen Reihenfolge starten, ja? Und besonders lustig ist es halt dann, wenn ein Fahrer eine Strafe bekommt und trotzdem noch weiter vorne startet. Also ja. Ich glaube, in diesem Fall war es jetzt bei Perez so. Ich weiß gar nicht, wo der sich qualifiziert hatte. Er hat auf jeden Fall Q3 verpasst. Ich glaube, er war 12. oder so.
11.
Elfter, okay. Und gestartet ist als 10. Ja. Obwohl er eine Plus 5 hatte. Und das ist halt wirklich, ja, also da macht man sich halt schon so ein bisschen lächerlich. Aber wie gesagt, ich muss fairerweise dazu sagen, eine bessere Lösung weiß ich halt auch nicht. Also du kannst halt, ich glaube, Geldstrafen bei sowas interessieren keinen.
Punktabzug.
Punktabzug ist halt immer das andere Argument. Ja, aber auch das ist, glaube ich, schwierig. Also
ja, aber seien wir doch mal ehrlich. Ich meine, gerade was das taktische in Anführungsstrichen Nehmen von Strafen angeht. Also Entschuldigung, da muss man doch mal drüber sprechen können, dass man Ole irgendwie den Teams noch eine andere Strafe mit auf den Weg gibt, eben weil doch keiner von uns Fans da durchblickt, wo startet eigentlich wer, und dann ändert sich 57 Minuten vor Start nochmal die Startaufstellung. Und also das finde ich ist halt ein Unding. Also das ist auch Wettbewerbsverzerrung, und da könnte man, finde ich, durchaus mit Punktabzug kommen. Oder man muss sagen, man sammelt die Strafen und die werden dann über die nächsten Rennen abgefeiert. Ich weiß es nicht. Wie will man es machen?
Ja, wie man es macht, macht man es irgendwie verkehrt. Ja. Ne? Das, aber das Ding ist halt das, was du gerade gesagt hast. Red Bull sagt sich, oh Mensch, Monza, da sind wir eh nicht so gut, dann bauen wir halt hier einen neuen Motor ein, damit wir in Singapur besser sind. Und das ist halt das Groteske so, dass die das gar nicht so richtig als Strafe ansehen, sondern die wissen halt, okay, ja, machen wir halt und vielleicht mit Glück können wir noch ein paar Leute überholen. Das hat ja auch wunderbar geklappt, ja. Also das ist ja so ein bisschen das Ding. Ich glaube, das grundsätzliche Problem sind nicht die Gridstrafen an sich, also dass es für irgendwie wechselnde Gridstrafe gibt, sondern das mit den Plätzen. Ja, so wie du es gesagt hast, Stoffel van Dorn 65 Plätze, startet trotzdem von irgendwie 19 oder sogar noch höher. Genau weiß ich das nicht. Also da denkt man sich dann, warum vergibt man dann irgendwie 65 Plätze? Ja, wenn die eh nicht eingehalten werden. Also dann muss man diese 65 Plätze in irgendwas umwandeln. Also dann kriegen sie entweder irgendwie Punktabzug oder sie müssen aus der Boxengasse starten zum Beispiel. Oder man macht es wie im Langlauf, ja, dass die erst nach einer gewissen Zeit losfahren dürfen. So dass es auch wirklich diese 65 Plätze zum Beispiel sind, ja, also den Rückstand, den man normalerweise hätte. Oder sie müssen halt irgendwie, man hat ja so ein bisschen, früher gab es ja zum Beispiel 26 Autos, die gefahren sind und man hat ja, glaube ich, immer so noch so ein bisschen Spielraum nach hinten. Ich weiß nicht, wie viele Startboxen man hat, aber es müssten ja im Regelfall schon so um die 35 oder so sein. Dann muss man die halt da starten lassen, ja, so dass es auch wirklich ein Nachteil ist. So ist es das ja gar nicht, ja, dann haben irgendwie andere Leute noch auch eine andere Strafe genommen, dann startest du, obwohl du 20 Plätze hast, als 15. Ja, das kann ja eigentlich dann nicht sein. Und da denkt sich dann halt der Zuschauer, was ist das hier für ein Stuss, ja? Warum machen die das dann? Dann brauche ich es halt nicht machen. Ja, dann muss ich das irgendwie, dann muss ich nicht sagen, 65 Plätze, sondern muss man sagen, wer das wechselt, startet dann halt als Letzter. So, einfach das. Oder startet aus der Boxengasse. So, dann ist das irgendwie klar. Das ist genau das Gleiche wie im Regen. Das ist einfach nicht klar. Und das ist das grundsätzliche Problem bei den Regeln in der Formel 1. Es ist fast nie schwarz und weiß, sondern es ist immer irgendwie eine Grauzone und es ist für den Zuschauer einfach nicht verständlich. Ja, man kann es auch einfach ganz abschaffen und Strafpunkte geben oder was weiß ich was. Oder man lässt es einfach, ja, und dann man lässt die Teams wieder mehr Motoren irgendwie einbauen. Nächstes Jahr gibt es ja, glaube ich, irgendwie noch 3 Motoren, die man einsetzen darf. Also wo soll das hinführen? Das weiß doch jeder auch, dass das nicht möglich ist. Auch gerade für Teams wie wie viele Motorenhersteller wie Honda oder auch Renault oder natürlich auch Ferrari teilweise oder ja, dass es einfach nicht gehen wird und Sparkurs hin oder her, aber die sparen ja trotzdem nicht. Also die Technologie ist ja höchst teuer und früher war es ja anders. Früher hast du einfach einen neuen Motor entwickelt, den hast du zur Qualifikation gefahren, dann bist du eine Runde damit gefahren, dann ist er hochgegangen, dann hast du ihn weggeschmissen so. Und vielleicht sollte man das da ein bisschen wieder zurückgehen und ein bisschen wieder mehr Freiheit schaffen und diesen ganzen Stuss sein lassen, weil ich glaube nicht, dass ein Zuschauer sagt, oh, das ist aber spannend, dass der jetzt hinten starten muss, weil der ja irgendwie Probleme hatte. Das begreifen, glaube ich, auch dann viele nicht so und viele denken sich, ja, was soll das, weil das verzerrt das Bild. Die beiden Red Bull waren auf 2 und 3 und starten dann irgendwie ganz hinten. Also, ja, es ist einfach so ein bisschen lächerlich und da muss man auch klare Regeln schaffen, finde ich.
Vor allem, man hat dann halt das Gefühl, wenn ich mir mal das angucke, Ruben, Verstappen startete mit 20 Plätzen plus, startete allerdings vor Nico Hülkenberg, der 10 Plätze hatte. Der 25er, Daniel Ricciardo, startete vor dem, der 15 Plätze hatte. Also das sind so Sachen, eben genau das, was ich meine. Und das, was Ottmar Zaffnauer und so wohl meinen mit, ja, das versteht man doch. Es sind doch 65 Plätze, wenn man das alles addiert. Das stimmt ja auch alles. Das sagt ja auch gar keiner das Gegenteil. Aber das Problem ist halt, dass es den Wettbewerb absolut verzerrt. Ich meine, ich erinnere mich an letztes Jahr, als Lewis Hamilton im WM-Zweikampf gegen Nico Rosberg in Spa alle möglichen Strafen genommen hat, die er nehmen konnte. Dann noch, glaube ich, bis auf 2 vorgefahren ist. Das ist ja, oder 3, das ist ja okay. Aber auch da muss man halt sagen, dieses taktische Nehmen von Strafen, das ist etwas, finde ich, das muss ganz anders geahndet werden. Wenn der Motor hochgeht, okay, keine Frage, dann muss er gewechselt werden. Dann, wenn man dann über den Motorenteilen ist, oder vielleicht sagt man dann, wenn der Motor hochgeht, die nächsten Teile sind nicht in diesem Viererkonstrukt. So hat man vielleicht auch ein bisschen mehr die Möglichkeit, die Motoren auch auszufahren und nicht zu sagen, ja, ich muss jetzt hier diese Antriebselemente auswechseln und nehme mir dann einfach mal meine 25 Plätze Strafe und starte aber trotzdem vom Platz 14.
Ja, aber das wird nicht funktionieren, weil dann fährt ja jeder mit Absicht den Motor kaputt. Das ist ja,
aber so, das war doch früher auch so. Früher sind die Motoren auch kaputt gegangen, gefahren worden, bis sie kaputt gegangen sind.
Es gibt ja immer diese Regellücken. Also warum stellen denn jetzt Fahrer momentan ihre Autos eine Runde vor Schluss ab? Das machen sie deshalb, damit sie halt im nächsten Rennen dann neues Getriebe benutzen können. Und es gibt halt einfach diese Lücke im Regelwerk.
Das, ja, aber das, Honda macht das. Honda kriegt doch wieder 70 Plätze nächstes Rennen.
Richtig. Also,
ist doch ein Witz.
Ja, natürlich ist das ein Witz. Aber Ulle hat ja vorhin schon mal gesagt, dass man diese Strafen eventuell dann halt auch irgendwie anders handhaben sollte. Also Boxengas und Start oder halt in irgendwas anderes dann noch umwandeln. Das gab es ja tatsächlich, als die Hybridmotoren ganz neu waren, wurde das ja tatsächlich mal so gemacht, dass wenn du die Strafe irgendwie im Grid nicht mehr nehmen kannst, ich glaube, das war ganz oft so, dass dann McLaren zusätzlich noch eine Durchfahrtsstrafe gleich mit dazu bekommen hat. Das hat man dann irgendwann wieder abgeschafft, weil man halt gesagt hat, okay, das ist halt zu viel. Und Start aus der Boxengasse finde ich im Echo dann auch ein bisschen schwierig, weil jetzt Beispiel Monster, dann hättest du halt einen Start gehabt mit 10 oder 11 Autos. Und das will ja auch keiner sehen. Also du willst ja schon, Start ist ja schon immer eines der spannendsten Elemente. Also von daher finde ich schon, dass man dann auch in der Startaufstellung losfahren soll. Man sollte dann schon in der Startaufstellung losfahren dürfen, weil sonst ist es halt auch wieder schlecht für die Show. So wie es jetzt ist, bin ich absolut auf eurer Seite, ist es halt für den Fan nicht mehr zu verstehen, also und nicht nur für den Fan, also auch wir im Medienzentrum haben es irgendwann aufgegeben, zu versuchen, diese Strafen überhaupt noch nachzuvollziehen. Wir haben dann einfach gesagt, okay, wir warten jetzt einfach drauf, bis die FIA das offizielle PDF mit der endgültigen Startaufstellung rausgibt, weil selber da irgendwas zusammenbasteln kannst du eh vergessen. Vor allem, weil halt auch alle 10 Minuten irgendwie noch eine neue Strafe kam. Dann kam und hier nochmal ein Getriebewechsel für Perez und jetzt hat auch Grosjean nochmal ein neues bekommen und jetzt ist bei Van Dorn nochmal ein neuer Motor drin. Es ging wirklich im Minutentakt. Das macht gar keinen Sinn, da irgendwas noch selbst auszurechnen. Bin ich, wie gesagt, komplett auf eurer Seite, nur, ja, also kritisieren kann man immer viel. Wie gesagt, was eine Lösung angeht, tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer, da irgendeine praktikable Lösung zu finden, die alle Seiten zufriedenstellt.
Okay, dann stelle ich jetzt mal einen Lösungsansatz vor, den ich schon öfter vorgeschlagen habe. Die Formel 1 muss weg von ihrem Sparkurs. Weil die Formel 1 ist keine Rennklasse, die mit Sparkurs handeln kann. Das war die Formel 1 nie, das wird die Formel 1 nie sein. Die Formel 1 im Sparkurs macht sich die Formel 1 kaputt, weil sie unattraktiv wird, auf Dauer. Also jetzt gerade finden wir es alle noch spannend, weil gerade auch die Teams vorne noch miteinander fighten und sowas und die neuen Autos viel mehr Möglichkeiten geben. Aber seien wir mal ehrlich, die Formel 1 ist nun mal eine verschwenderische Rennklasse und war es immer und sollte es auch bleiben. Also das Einsparung mit Hybrid und der Sound, der verloren gegangen ist und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt nächstes Jahr nur 3 Motoren benutzen dürfen, ja, also dann können wir uns ja auf die 100 Plätze freuen, die dann ein Fahrer bekommt.
Ja, ist sicherlich was dran. Also ich denke schon, dass die Formel 1 ja auch ein bisschen, also es gibt ja durchaus dieses Budget in der Formel 1, gerade bei den großen Teams. Ich glaube, wenn es nach denen gehen würde, wäre es auch scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Also Honda ist es ja im Prinzip egal. Ich weiß nicht, in wie viel Motor haben die jetzt drin, den 10. im 13. Rennen? Oder?
Stoffel van Dorn hat, glaube ich, teilweise das 10. Teil drin, ja.
Also denen ist es halt egal, weil die haben halt dieses Geld. Also das ist nicht das Problem. Das Geld ist durchaus da bei den Großen. Nur damit hängst du halt dann wirklich die kleinen Teams ab, weil also das kann sich dann halt so ein Sauber oder Force India einfach nicht mehr leisten.
Aber war das nicht schon immer so?
Ja, Lola Racing fuhr immer hinterher.
Also ja. Das ist ja so das Ding. Carlos Sainz beschwert sich, dass der Renault zu langsam ist. Aber hat er sich mal irgendwie Rennen aus den 80ern angeguckt, wo dann Leute mit irgendwie so einem Hard- oder Jet-Motor einfach komplett hinterhergefahren sind? Und das ist, finde ich, so ein bisschen das grundsätzliche Problem, dass man die Formel 1 und den Rennsport an sich angleichen will, dass alle die gleiche Chance haben, aber es haben einfach nicht alle die gleiche Chance. Ja, wenn SV Meppen gegen Bayern spielt, haben die nicht die gleiche Chance wie Borussia Dortmund. Das ist einfach normal. Ja, und deswegen verstehe ich das nicht, warum im Motorsport das so künstlich gemacht wird, dass alle die gleiche Chance haben sollen und dass alle irgendwie gewinnen können. Aber das ist einfach nicht der Fall und das tut dem Sport und gerade der Formel 1 auch einfach nicht gut. Es gibt einfach Leute und Teams, die hinterherfahren, ja. Aber da werden ja dann dadurch Geschichten dann erzählt, dass eben zum Beispiel hier Lance Stroll auf 2 fährt oder beziehungsweise dass sich dann im Rennen gut hält, der das normalerweise unter Umständen nicht kann. Und das ist ja das Besondere. Aber wenn es alles angeglichen wird und alle die gleiche Chance haben, dann werden wir noch auf Jahre irgendwie eine Mercedes-Dominanz sehen oder wie da mal, ja, also das verstehe ich nicht und das ist so ein bisschen vielleicht zu showy, wie man dann sein will, weil ich glaube auch, dass der Fan das nicht sehen wird, wirklich sehen will, wenn alle die gleiche Chance haben.
Ja, also es geht ja auch nicht darum, dann mit Einheitsautos rumzufahren oder irgendwas. Es gibt ja durchaus auch schon noch diese Unterschiede im Feld. Aber man muss sich ja schon die Frage stellen, wer dann auf Dauer noch Lust hat, überhaupt mitzumachen. Also wenn es jetzt wirklich dann irgendwo, wenn man wirklich sagen würde, okay, wir schmeißen diese Regeln alle über Bord, jeder kann ausgeben, was er möchte, wer weiß wie viele Motoren, und dann hast du irgendwann die Situation, dass halt irgendwie so ein Sauber-Team, weiß ich nicht, wo das Budget halt einfach kleiner ist, dann jedes Rennen pro Runde 10 Sekunden langsamer ist. Ja, ich weiß nicht, wie lange die das mitmachen. Und ich glaube auch, man möchte halt, man möchte ja auch eine gewisse Größe in diesem Feld haben. Also momentan haben wir 20 Autos, das ist in Ordnung, aber lass da mal ein Team noch abspringen. Dann hast du noch 18 Autos. Und ich finde, dann geht's halt irgendwo schon an ein Starterfeld, was eine beängste kleine Größe annimmt. Also das sind halt auch immer solche politischen Gründe, die man dabei so ein bisschen natürlich im Hinterkopf hat. Man möchte natürlich diese kleinen Teams auch bei Laune halten, was ich wie gesagt auch absolut nachvollziehen kann, weil niemand möchte eine Formel 1 mit 18 Autos haben. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Nee, auf keinen Fall. Also das ist gar keine Frage, aber es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, das irgendwie aufzulockern, ja. Den Geldtopf irgendwie fairer zu verteilen, keine Ahnung, aber selbst da, dann gibt's da ja wieder Probleme. Aber das ist ja auch mal dieser Eindruck, dass die Formel 1 Autos den Prototypen für die Straße machen sollen, sein sollen, irgendwie. Und die Formel 1 ist halt extravagant. Also deswegen fanden wir es doch als Kind so geil. Also zumindest bin ich deswegen Formel 1 Fan geworden.
Ja. Das stimmt mit Sicherheit. Wie gesagt, also ich kann mich da nur wiederholen. Ich bin halt immer der Meinung, man muss halt auch so ein bisschen auf die kleineren Teams achten, weil wenn du wirklich alles über Bord schmeißt, dann dominieren halt wirklich die großen noch mehr, als es jetzt ohnehin schon tun. Ich meine, wir haben ja vorhin schon von einer Zweiklassengesellschaft gesprochen, und je mehr du quasi diesen großen Teams Freiheiten gibst, zu machen, was sie wollen, sprich in dem Fall so viel Geld auszugeben, wie sie wollen, desto größer wird halt diese Lücke noch werden. Und ich weiß nicht, also möchte man das wirklich, dass man wieder zurückkommt in diese Phase, wo man ein oder zwei Teams hat, die alles andere überrunden? Ich weiß es nicht.
Aber ja, haben wir das nicht trotzdem?
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das haben wir ja eigentlich. Nur, dass sie halt die Leute nicht überrunden, sondern das Feld so innerhalb von 4 Sekunden ist. Früher war es halt so, dass alle bis auf den zweiten überrundet waren und bis Platz 10 sogar 4-mal. Das hat aber damals irgendwie auch keinen gejuckt. Das Ding ist halt, glaube ich, dass es einfach früher mehr Ausfälle gab und dass es dadurch variabler wurde. Ja, du wusstest nicht, ob jetzt derjenige, der auf Platz 1 total dominiert, ins Ziel kommt. Ja, da gab es dann auch teilweise 1000 Führungswechsel irgendwie in einem Rennen, weil irgendwie die Leute ausgefallen sind. Oder es gab mal einen in Imola, irgendwann Anfang der 80er, glaube ich, oder Mitte der 80er, wo noch 5, 6 Autos in der letzten Runde mit zu wenig Sprit ausgefallen sind. Und diese Varianz, die fehlt einfach. Es ist alles so in so einen Kasten gepackt, ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Klar kann man eine Budgetobergrenze schaffen, natürlich, das ist auch an sich sinnvoll, aber vielleicht soll man in dieser Budgetobergrenze dann ein gewisses Handeln dann erlauben und vielleicht einfach wieder mehr Motoren erlauben oder halt, wie man es ja wahrscheinlich auch vorhat, einfache Motoren, sodass es mit diesen Motorenelementen, was ja auch kein Mensch eigentlich versteht, dann einfach besser funktioniert. Ja, früher gab es einfach einen Motor, ja? Und heute gibt es irgendwie so ein 1000 Elemente, die da dran sind, und also vielleicht sollte man das dahin bis gehen, ein bisschen wieder auflockern und einfacher machen. Es funktioniert ja an sich ganz gut, aber das gerade mit diesen Motorteilen, das ist schon ziemlich schwierig, glaube ich.
Ja, es ist halt, wenn ich zum Beispiel dieses Formel 1 Videospiel mir mal angucke, ja? Und sehe, wie ich da handeln muss, um meine Turbo-Einheit und die MGUH, MGUK und was weiß ich Einheiten zu verwalten. Ja, also da blickst du als Naivling manchmal überhaupt nicht durch. Also klar, wenn du dich damit jetzt tagtäglich beschäftigst und weißt, welches Teil wo sitzt und welches Teil wo einen Einfluss hat auf das, was im Motor passiert und auf die Leistung und sowas oben. Ich meine, klar, dann wissen wir Bescheid. Aber der Fan, der eigentlich durch dieses, der man eigentlich sagen kann, der Motor ist hochgegangen. Ja, aber dann ist der Motor gar nicht hochgegangen, nämlich nur die MGUK-Einheit ist kaputt gegangen. Dann fragt sich der Fan ja, was ist denn die MGUK-Einheit?
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ja auch eine Kritik, die eigentlich schon da ist, seit diese Hybridmotoren eben eingeführt wurden, dass der Fan das halt, oder nicht der Fan, sondern ich sag mal der Gelegenheitszuschauer zum Beispiel, der jetzt vielleicht nicht so oft Formel 1 schaut, der sich schon so ein bisschen dafür interessiert, auch alle Fahrer und Teams kennt, nicht jedes Rennen vielleicht schaut, aber sich sagt, ach komm Monza, das gucke ich mir jetzt mal an dieses Wochenende, schaut dann das Qualifying, alles gut, und dann macht er plötzlich am Sonntag beim Rennen den Fernseher an und denkt sich, der Moment, Verstappen hat sich doch als Zweiter qualifiziert, jetzt fährt er von hinten los, was ist da denn los? Und dann hört er halt dieses Argument, ja, dem ist die MGUH oder K oder was es bei ihm war, kaputt gegangen, hat überhaupt keine Ahnung, was das ist, durchaus verständlicherweise, weil diese Hybrideinheiten ja technisch so hoch entwickelt sind, das ist ja für den Otto Normalverbraucher gar nicht mehr nachzuvollziehen. Von daher, das stimmt auf jeden Fall, das macht diese Sache natürlich elendig kompliziert. Ich meine, früher ein Motorschaden, den hast du halt gesehen, ja? Also dann,
ja, genau.
Dann kam ein bisschen Feuer raus und dann wusstest du, okay, das Ding ist jetzt gerade hochgegangen. Das passiert ja tatsächlich heute, obwohl wir gefühlt in jedem Wochenende x Gridstrafen haben, passiert genau das ja fast gar nicht mehr. Also ganz selten sehen wir das noch, dass wirklich mal viel Rauch aus dem Motor kommt, dass es wirklich diesen Verbrenner zerlegt. Ganz oft rollen die Autos ja einfach aus. Also dann funkt halt Alonso oder Verstappen oder wer es ist, no power, also keine Leistung, und stellt dann das Auto ab. Und dann wird halt das ganze Ding gewechselt da hinten drin, weil halt irgendein Teil nicht mehr funktioniert hat oder die Elektronik oder was weiß ich. Also wie du schon sagst, das macht es natürlich für den Fan sehr schwer, das nachzuvollziehen, weil diese Autos einfach so hoch entwickelt sind. Es ist schwierig, ja.
Aber das war halt immer so das Bild und ich glaube, damit können wir es auch beschließen. Und ich weiß nicht, ob das auch euer Bild war, früher, als ich Formel 1-Fan geworden bin. Da sind Helden in 1000 PS-Autos gefahren, dieses Auto so sehr ans Limit gefahren haben, dass irgendwann der Motor einfach hochgegangen ist und in schallendem Rauch hochgejagt ist. So, das war für mich so, weiß ich nicht, deswegen, das sind halt Helden gewesen irgendwie. So, und jetzt ist es halt so, dass die Fahrer immer schauen müssen, was machen wir hier? Und irgendwann kommt dann dieser Spruch, no power, und dann ist einfach aus. Dann kommt die Wiederholung und dann hört man nur, wie er Gas geben will und plötzlich, ja. So, das ist so das, um das irgendwie zusammenzufassen. Wird uns natürlich weiter beschäftigen, werden wir auch, glaube ich, weiterhin emotional drüber diskutieren und ich glaube, das ist auch wichtig, denn ja, uns liegt die Formel 1 am Herzen und wir wollen ja, dass sie noch über die nächsten Jahre erfolgreich bleibt und sich auch noch weiterentwickeln kann. Aber manchmal muss man, glaube ich, einfach das Ganze auch mal auseinandernehmen. Ja, das gehört einfach dazu. Wir machen gleich weiter, sprechen über die Silly Season und über eure Theorien. Wer fährt nächstes Jahr wo und wie realistisch ist das? Ja, bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau ist dabei und auch Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de. Es gibt mehr zu besprechen, als wir wieder vor dem Rennen dachten, weil meistens sind ja die langweiligen Rennen, also zumindest die, die im Rennen jetzt eigentlich keine große Spannung bieten, die für uns danach umso mehr Themen parat haben, denn eben gerade eben diese Regengeschichte und auch die Grid-Penalties und das, was sich daraus entwickelt hat, das war so eine gute Diskussion, fand ich, dass wir die Sendung heute einfach verlängern auf 1,5 Stunden, deswegen nicht wundern, wir machen weiter und sprechen jetzt über die Silly Season und wir freuen uns immer, wenn ihr euch meldet über Facebook und Twitter und wie auch immer und eure Meinung und eure Ideen kundtut, dann heißt es nicht, dass wir immer spekulieren, sondern ihr auch mal spekuliert. Aber ich würde gerne eure Spekulationen mit einbringen. Und Johannes Förster hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was die Cockpits für nächstes Jahr angehen. Und ich lese das einfach mal vor und dann können wir darüber mal diskutieren, zumindest den ersten Teil. Mein Tipp für 2018, Massa und Wehrlein in die Formel E, dafür Kubica zu Williams und Leclerc in den Sauber. Renault fährt nächstes Jahr mit Hülk und Palmer, das war letztes Jahr genauso, bis Saisonmitte hat keinen Stich gegen Magnussen gesehen und in der zweiten Hälfte den Dänen dann gebügelt und Magnussen ist gegangen worden, Fragezeichen. Alternativen, Perez und BWT und Mercedes holen Lucas Auer in den Force India, also Perez zu Renault und Mercedes dann Lucas Auer in den Force India. und spätestens 2019 wird das wohl für ihn der Fall sein, wenn Mercedes die DTM verlässt. Außerdem hochgradig spekulativ, Red Bull wird sich von Sainz und Kvyat trennen und dafür Gasly und ein frischer Russe aus der Formel 2, Sirotkin oder so, ja, dann ins Cockpit setzen. Aber viel mehr als Sirotkin gibt's noch nicht, Makelov. Aber ich weiß nicht, ja, ob der im, ja, im Red Bull Junior Team ist. Ja, erstmal so diese Spekulation, Ole. Was hältst du davon, was Johannes da geschrieben hat?
Ja. ist teilweise schwierig, das mit Palmer, das glaube ich einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nochmal sagen, ach Mensch, du bist irgendwie der Einzige, der neben Marcus Ericsson noch keine Punkte geholt hat. Dich lassen wir nochmal ein Jahr fahren, wenn wir eigentlich in 3 Jahren Weltmeister sein wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da gibt's ja jetzt auch irgendwie so eine Sache, weil ja gerade das mit McLaren und Renault im Raum steht, dass Sainz dann irgendwie vielleicht zu Renault geht als Ausgleich irgendwie dafür, dass Toro Rosso dann mit Honda fährt und so. Also das ist alles ganz kompliziert. Das mit Kvyat könnte natürlich sein, glaube ich aber persönlich auch nicht, weil es nicht bei Red Bull nicht so wirklich eine Alternative gibt, jemanden da reinzusetzen. Also außer Pierre Gasly natürlich. Und ich glaube schon, dass man da vielleicht schon seiner Linie treu bleiben wird. Wenn sie tatsächlich mit Honda Power in Anführungsstrichen nächstes Jahr fahren, dann ist vielleicht eher Matsushita da im Cockpit oder sowas. Also das ist vielleicht noch realistisch. Wer dann Massa in die Formel E, das ist klingt schon besser. Ich glaube, ja, Massa, ja, also dem ist es ja relativ egal, ob er nächstes Jahr noch Formel 1 fährt oder nicht. Sagt ja auch, dann fahren die halt Formel E so nach dem Motto. Das finde ich realistisch. Ja, dann haben wir schon drüber gesprochen, dass das wohl der Fall sein wird, wenn er kein anderes Cockpit kriegt. Bei Williams ist ja das schwierig. Kubica im Williams, weiß ich nicht. Also kann natürlich sein, aber ich sehe Robert Kubica nächstes Jahr nicht in der Formel 1, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass sich da gar nicht so viel verändert wird jetzt bei den Cockpits im nächsten Jahr. Ich glaube, Palmer ist relativ sicher, dass er nicht fahren wird nächstes Jahr. Also der fährt wahrscheinlich dieses Jahr auf jeden Fall auch Formel E.
Ruben? So die ersten Spekulationen von Johannes Förster?
Ich muss mal schauen, ob ich so alle zusammenbekomme. Also was war das? Massa Formel E?
Massa Wehrlein Formel E, Kubica Williams, Leclerc Sauber, Hülk und Palmer bleiben bei Renault, außer Perez oder Perez kommt zu Renault und Lucas Auer dann zu Force India, Red Bull ohne Sainz und Kvyat dafür mit Gasly und einem frischen Russen.
Also bei Massa bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er weitermacht. Stand jetzt, glaube ich, also könnte ich mir zumindest vorstellen, also da würde ich bei Williams keine große Veränderung sehen. Ich glaube, bei Force India wird es zu 99% keine Veränderung geben. Sehr glücklich mit ihren Fahrern, obwohl die sich ja hin und wieder mal in die Kiste fahren. Aber ich glaube, die werden beide da bleiben. Renault ist halt momentan so die größte Ungewissheit und da hängt halt dann auch so ein bisschen so ein Rattenschwanz dran, ne? Also, dass die mit Palmer weitermachen, glaube ich auch nicht, aber da muss ich fairerweise sagen, das habe ich letztes Jahr auch nicht geglaubt und dann ist es doch gemacht. Also das war schon eine Überraschung. Vielleicht kann er es wirklich schaffen, das Ruder nochmal rumzureißen. Er hat, wie gesagt, in Spa zumindest eine relativ gute Leistung gezeigt, auch wenn sich das dann leider im Endergebnis für ihn nicht wiedergespiegelt hat. Aber wenn man davon ausgeht, dass es jetzt wirklich seine letzte Saison bei Renault ist, dann wird es natürlich spannend, weil da ist natürlich eine relativ große Liste an Namen, die man in den Renault setzen könnte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sainz da sehr, sehr weit oben steht auf dieser Liste. Kubica sehe ich momentan auch eher unwahrscheinlich, bin ich ganz bei Ole. Ich glaube nicht, dass der, also es wäre natürlich eine tolle Geschichte, aber ich glaube nicht, dass der im nächsten Jahr Formel 1 fahren wird. Dann tatsächlich eher Sainz, und dann der freie Platz bei Toro Rosso. Wahrscheinlich Gasly wird bleiben. Da gibt es jetzt auch nicht so viele Alternativen, die Red Bull noch in der Hinterhand hätte. Also ich sehe es tatsächlich insgesamt so wie Ole. Ich glaube auch, es wird nicht allzu viele Veränderungen geben. Falls bei Force India, das war ja auch diese Theorie, glaube ich, Auer zu Force India, falls da was frei werden würde, dann würde Mercedes, glaube ich, alles versuchen, um Wehrlein da unterzubringen. Ja. So, dann, ich glaube, also für Auer wird nächstes Jahr auch kein Platz sein in der Formel 1. Vielleicht dann ab 2019, aber sollte, wovon ich wie gesagt nicht ausgehe, sollte bei Force India was frei werden, dann wird das ein Cockpit für Wehrlein werden.
Hat der überhaupt eine Superlizenz, der Auer? Fragt Johannes auch.
Das weiß ich dann gar nicht.
Ich glaube nicht auch nicht, ne? Also zumindest nicht für nächstes Jahr. Ich weiß halt nicht, wie der dann alleine kommen soll. Bis 2019.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht, aber ja.
Also ich meine nämlich, er war nämlich einer von denen, über die wir, der war nicht auf der Liste von denen, die eine super Lizenz haben, aber nicht fahren. Also da stand ja. Er gar nicht drauf. Aber gut.
Also ich glaube nicht. Weiß ich natürlich nicht. Was ist denn mit Pierre Gasly im Renault? Mal ganz.
Ja, ist ein französischer Fahrer, ne? Also das haben wir ja auch schon gesagt, dass ich mir bei Renault eigentlich eher vorstellen könnte, dass sie versuchen werden, Ocon irgendwie loszueisen. Aber so wie Ocon fährt, wird Mercedes den sicherlich nicht ziehen lassen. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass Red Bull sagt, ja bitte, Gasly macht uns eh nur Ärger mit seinen Äußerungen. Dass der Dr. Helmut Marko sagt, wenn er das nötige Geld bezahlt, dann könnt ihr den gerne haben.
Ja.
Ruben?
Gasly bei Renault...
Ja, ist unrealistisch, ich weiß, aber... Das wäre noch die andere Alternative, die ich da sehe.
Dann, also es wäre halt ein Risiko, sagen wir mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie man ihn nach seinen Jahren in den Junior-Kategorien jetzt einschätzen kann, wenn er halt noch nie in Formel-1-Rennen gefahren ist. Ne? Also von daher halte ich das eher für ein unwahrscheinliches Szenario, dann doch eher noch Palmer. Also ich sag mal, da weiß man wenigstens, was man hat. Bei Gasly, das wäre halt schon ein Risiko. Also wenn der in die Formel 1 kommt, dann doch eher mit Toro Rosso. Also direkt zu Renault kann ich mir eher nicht vorstellen.
Okay, Johannes Förster hat seine Gedanken noch ein bisschen ausgeführt. Dass Red Bull überraschend beide Junioren absägt, gab es ja schon mal mit, glaube ich, Wern und Bourdais. Kwiat wird für mich recht sicher aus Leistungsgründen gehen. Dann kommt Gasly und wenn der Honda-Deal doch noch mit Toro Rosso eingefädelt wird, sitzt dort möglicherweise auch statt Sainz Junior oder meinem erwähnten Ersatzrussen ein Japaner im Auto nächste Saison. Ja, Ole, das, was du gerade sagtest. Er könnte sich auch vorstellen, dass Renault sich nur ungern einen Sainz ins Team holt, der eigentlich auch nicht auf einem viel höheren Niveau fährt als Palmer, das finde ich mutig, und zudem noch einen nörgelnden Sainz Senior mitbringt. Von außen herrscht bei Renault Ruhe, auch wenn zu Palmer auch irgendwo noch ein Senior dazugehört, aber die Ruhe möchte man sich vielleicht bewahren. Daher würde für mich Perez eigentlich noch am besten passen, obwohl Perez eigentlich auch für Unruhe sorgt, muss ich persönlich sagen. Fahrerpaarung dann unkritisch und bewährt mit viel Erfahrung, bezweifle, dass Force India One Perez ziehen lässt, aber ich finde die Fahrerpaarung Hülkenberg-Perez ist alles andere als ruhig.
Ach naja, also sie sind ja eigentlich bei Force India immer gut miteinander ausgekommen.
Also, ja gut, aber jetzt ist ja klar, dass eigentlich Hülkenberg die Nummer 1 ist, aber Perez setzt sich in kein Team, wo er nicht die Nummer 1 ist.
Nee, also das ist klar. Also wenn Perez zu Renault geht, dann wird er schon mit dem Anspruch dahin gehen, beziehungsweise sich wahrscheinlich fraglich sichern lassen, dass er da nicht die Nummer 2 ist. Also das ist, glaube ich, relativ klar. Sehe ich allerdings jetzt nicht als eine so problematische Paarung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, das hat bei Force India eigentlich immer funktioniert. Was war das andere noch genau? Kwiat, da muss ich tatsächlich relativ deutlich widersprechen. Von dem hält man tatsächlich, auch wenn man es nicht glauben sollte, bei Red Bull relativ viel. Also es macht zwar nicht immer den Eindruck, aber man verteidigt ihn doch relativ häufig, wenn es dann um seine Leistung geht, weil man halt also sagt, er hat einfach dieses Jahr unglaublich viel Pech gehabt. Und ich glaube, dass Kwiat jetzt kein schlechter Autofahrer ist, das hat aber Red Bull durchaus auch schon unter Beweis gestellt. Er war dort teilweise auch schneller als ein Daniel Ricciardo zum Beispiel, stand auch schon auf dem Podium. Von daher, ich glaube nicht, dass der bei Toro Rosso rausfliegt, auch aus dem Grund, dass man eben nicht so viele Alternativen in der Hinterhand hat.
Okay.
Ich finde ja dieses, ja. Dass Sainz ja nicht besser ist als Palmer, hat er, glaube ich, gesagt, ne?
Auf einem ungefähr einem Niveau, ja.
Ja, also das ist natürlich, glaube ich, ziemlich grober Unfug. Gut, Palmer hat die GP2 gewonnen, das hat sein Vater im übertragenen Sinne aber auch. Also ich glaube, Sainz ist schon das bisschen besser als Palmer und es will ja, glaube ich, auch ein gutes Team ergeben mit Nico Hülkenberg. Ja, beide sind da irgendwie hungrig, aber Nico Hülkenberg ist schon ein bisschen erfahrener und das hat ja bei Renault schon mal funktioniert mit einem jungen Spanier. Also das wäre in meinen Augen die logischste Lösung da irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie Robert Kubica ins Cockpit setzen zum Beispiel. Also nee.
Diese Alonso-Williams-Geschichte, wie realistisch seht ihr das?
Nee. Das passiert nicht. Dann wäre Alonso aber richtig schön blöd, wenn er das machen würde. Ganz ehrlich. Ja. Gerade bei Williams. Also wenn er zu Force India gehen würde, das wäre noch eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Das macht Sinn. Aber bei Williams? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist gut daran bedient, bei McLaren zu bleiben. Die nächstes Jahr mit Sicherheit nicht mit Honda fahren werden. Da bin ich mir sehr sicher. Zac Brown hat das ja im Prinzip auch schon gesagt im Interview mit den Kollegen von Sky UK. Hat da ja ganz offen drüber erzählt, aber ja, dass da halt noch andere Sachen dranhängen, aber dass das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich passieren wird, dass man mit Renault fahren wird oder dass man zumindest kündigen wird und der wird nächstes Jahr bei McLaren fahren, da bin ich mir zu 100% sicher.
Bin ich mir, also was diese Honda-Sache angeht, bin ich mir gar nicht so sicher. Also, wie gesagt, man hört immer relativ viel, aber ich glaube, es ist doch sehr, sehr schwierig für die aus diesem Vertrag rauszukommen. Also ich wäre mir nicht sicher, ob McLaren nicht auch nächstes Jahr noch mit Honda fährt. Ansonsten, ja, bei dem Rest, ich glaube, dass das mit Alonso und Williams hatten wir hier auch in der letzten oder vorletzten Ausgabe schon mal angesprochen. Also nach unseren Informationen ist da überhaupt nichts dran. Also wie Ola auch sagte, es würde eigentlich aus Alonsos Sicht auch überhaupt keinen Sinn ergeben.
Dann vielleicht noch einen, wie ich finde, validen Punkt von Johannes Förster. Ich zitiere, da McLaren und Alonso keine Chance auslassen, um Honda zu demütigen, was für mich auch eine Mitschuld an den schlechten Leistungen hat, könnte ich mir vorstellen, dass man sehr allergisch reagiert, wenn Dr. Helmut Marko nächste Saison ähnlich meckern sollte über die Antriebe. Also ich denke, Toro Rosso oder McLaren 2018 sind für Honda nur eine Zwischenlösung. Er redet jetzt darüber, dass Toro Rosso mit Honda fahren könnte. Und ein Brückenjahr, bevor man 2019 ein komplettes neues Werksteam an den Start bringt. Ruben, ein Werks-Honda-Team. Realistisch oder unrealistisch?
Also ich sag mal, Stand jetzt gibt es eigentlich noch nichts, was auch nur irgendwie darauf hindeutet. Ich glaube, die haben auch momentan ganz andere Sorgen, als sich um irgendwie ein Werksteam zu kümmern. Also ich glaube, über Werksteam kann man dann mal reden, wenn sie ihren Motor halbwegs auf Stand gebracht haben. Ansonsten macht das ja auch aus Marketing-Sicht überhaupt keinen Sinn. Also wenn du jetzt mit dem Motor Stand jetzt ein eigenes Werksteam machst, fährst du ja auch nur hinterher. Also das ergibt eigentlich keinen Sinn.
Ja, gut. Dann haken wir das hiermit ab. Johannes Förster, vielen Dank, dass du dir so ausführlich Gedanken gemacht hast, über Facebook-Seite, das auch kundgetan hast. Ihr solltet das auch tun. Deswegen, wir besprechen das sehr gerne hier und diskutieren darüber und versuchen da das Für und Wider abzuwägen. Wir freuen uns, wie gesagt, immer, wenn ihr euch meldet, in die Kommentare auf meinsportradio.de, über unsere Facebook-Seite, über Twitter. Ihr könnt uns immer erreichen und immer mit uns über die Formel 1 diskutieren. Wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann gleich ein wenig Kesselbuntes. Ein paar Themen gibt's ja dann doch noch, Nachrichten, die rausgekommen sind in der Formel 1. Deswegen bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal melden wir uns hier kurz zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. So viel Zeit haben wir nämlich gar nicht mehr. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel 1.de. Der Kessel Buntes, halten wir ihn doch mal klein. Wir können uns ja die nächsten Tage nochmal mit dem Update melden. Philip Morris verlängert seinen Vertrag mit Ferrari. Marlboro jahrelang ein ikonischer Sponsor in der Formel 1. Jetzt im Hintergrund tätig, Ruben. Für viele sogar recht unbekannt, ne, dass Marlboro da noch hintersteckt.
Ja, weil man es halt nicht mehr sieht auf dem Auto. Deswegen ja. Halt. Aber das ist tatsächlich so, also die haben ihr Sponsoring nie beendet, pumpen da noch immer ordentlich Geld rein, ich weiß nicht, wie viel es ist, aber ja, also das ist eine Partnerschaft, die existiert seit, ich weiß nicht wie lange jetzt, aber
40 Jahren.
Okay, ja, und ist ja jetzt durch den neuen Vertrag auch kein Ende in Sicht.
Ja, und kümmern sich zum Beispiel um die Hospitality von Ferrari. Das Ferrari-Rot ist auch das Marlboro-Rot. Ja, und das Logo von Ferrari, wenn ihr euch das mal genau anguckt, ja, so ganz unähnlich zum Marlboro-Logo ist das ja nicht. Also da nutzt man, denke ich, auch so ein bisschen die Grenzen aus. Allgemein muss man sagen, zu Zeiten der Tabakwerbung floss das Geld ja echt rege in der Formel 1. Ne? Wenn man sich mal überlegt, wer da so alles geworben hat, Lucky Strike, Rothmans, Marlboro, West, also da waren ja alle möglichen Tabakkonzerne unterwegs. Ja, auch wenn man natürlich keine Zigarettenwerbung machen soll, ne? Aber da fehlt natürlich ein extremer Zweig an Geld, ne, Ruben?
Ja, also nicht nur da, es ist ja generell so, gerade wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Sauber in diesem Jahr angucke, sieht halt doch schon sehr blank aus, ne? Also das ist halt ein generelles Problem, dass man halt in der Formel 1 halt immer noch diesen Anspruch hat, jetzt halt auch seine Werbeflächen nicht für ja eine Mark 50 vermieten zu wollen. Und diese großen Sponsoren ranzubekommen, also jetzt ist jetzt nicht böse gegen Sauber gemeint, McLaren hat ja zum Beispiel das gleiche Problem. Also auch da erinnern wir uns, glaube ich, noch dran, als Ron Dennis damals noch vor ein paar Jahren groß angekündigt hatte, quasi jeden Monat, dass man jetzt bald einen neuen Titelsponsor präsentieren wollte, auf den wir dann bis heute noch hatten. Sponsoring in der Formel 1 ist, ja, wie du schon sagst, nicht mehr so eine große Einnahmequelle wie damals noch in Zeiten der Tabakwerbung.
Ja, ich glaube auch, wenn man sieht, dass zum Beispiel mit Martini, glaube ich, der einzige echte Alkoholsponsor auf einem Auto sitzt.
Bei McLaren, der Chandon, oder?
Ah ja gut, der Shenton-Sekt. Ja, der auch, aber der ist ja auch irgendwie so halber Partner der Formel 1. Also es ist halt auch wiederum kein externes Unternehmen, obwohl ich nicht genau weiß, Carbon oder wie das jetzt heißt, was sie da mit was sie da rumspritzen. Ich glaube, das ist aber auch von Shenton. Ja, das ist, also Alkoholwerbung, Tabakwerbung ist halt nicht mehr so cool, ne? Und dahinter sind halt wenige Unternehmen, die sagen so, ja, da hauen wir viel Geld rein. Das ist dann so eine Bank wie Santander oder Petronas, die ja eh auch Titelsponsor sind bei Mercedes oder sowas. Red Bull, gut, keine Frage. Die können auch ihre ganzen Subunternehmen darauf hauen. Aber
ist ja tatsächlich ganz interessant, weil tatsächlich diese Sponsoren, die du jetzt gerade genannt hast, also Red Bull ist halt eh klar, denen gehört das Team. Und auch bei Petronas ist es ja so, dass die eine Partnerschaft mit Mercedes haben. Die sind verbunden zusammen. Das ist also auch niemand, den man von außen sich extra rangeholt hat. Ja. Die sind halt sehr eng mit dem Team verbunden und wie gesagt, da gibt's halt diese Partnerschaft, von daher hat auch kein komplett außenstehender Sponsor. Und auch generell, es gibt ja auch viele Sponsoren, die dann halt von Fahrern mitgebracht werden. Ne? Also gerade wenn dann irgendwie so ein Checo Perez seine ganzen Mexikaner irgendwie mitbringt, das sind ja keine Unternehmen, die sich sagen, ach okay, wir machen jetzt plötzlich mal Formel-1-Werbung, weil wir Bock drauf haben. Die machen das halt, weil die quasi im Schlepptau von Perez dabei sind.
Aber dann ist jetzt BWT eigentlich das einzige Unternehmen, was so von außen kommt, ne? Gut, Martini, aber die sind ja auch im Namen des Teams mit drin.
Im Formel-1-Spiel übrigens nicht.
Stimmt, da heißen sie Williams Racing. Genau.
Ja, das ist auch nicht drauf, da steht Rex Huna drauf. Das ist
ganz witzig. Gut. Naja, die Formel 1. Ein unergründliches Mysterium an Geld, Politik und Macht, und wir werden das hier weiter beobachten. Ein letzter Blick auf unser Tippspiel an diesem Wochenende. Ruben Zimmermann hat vergessen, das Qualifying zu tippen, deswegen ist er nicht Gesamtsieger an diesem Wochenende. Herzlichen Glückwunsch an Svenaldo, der mit 50 Punkten sich den Tagessieg geschnappt hat. Er steht auf Platz 23 und macht sich ran auf den Weg in die Top 10. Ruben Zimmermann, 31 Punkte geholt. Wie gesagt, Qualifying nicht getippt, aber dafür das Rennen ziemlich stark eigentlich. Ole Waschkau aktuell auf Platz 7, hat 46 Punkte an diesem Wochenende geholt, insgesamt 417 Punkte. Ich habe 33 Punkte geholt, immerhin 2 Punkte mehr als Ruhm. Ja, mit Qualifying ist mir aber egal, das nehme ich mit. Immer wenn ich Ruhm schlage, ist es ein guter Tag. Stehe allerdings auf Platz 11. Also es bleibt auch spannend, wenn ihr zwei Karten für den Ungarn Grand Prix 2018 gewinnen wollt, dann macht da auf jeden Fall mit. kicktipp.de/startinggridmsr, einfach draufgehen, anmelden, mitmachen. Wenn ihr dabei seid, vergesst nicht zu tippen, denn die Punkte, die jetzt kommen, sind wichtige Punkte für den Saisonsieg. Wir machen die Sendung rund, wir machen sie zu. Mein Name ist Kevin Schorn, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute zugehört habt. Wir hören uns die Tage schon wieder, ich hoffe, mit einem sehr interessanten Interview für euch, und bedanke mich an dieser Stelle natürlich bei Ruhm Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de.
Sehr gerne, immer wieder gerne.
Und das letzte Wort gebührt wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, mir auf jeden Fall. Waren ja heute ein bisschen länger, war auch ein bisschen, ja, kontrovers, meinungsstark zwischendurch. Da würde mich natürlich euer Feedback dazu interessieren, wie euch das gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche, und bis zur nächsten Ausgabe gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen, und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
überall, wo es Podcasts gibt.